die Glocke so gerne höre. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum öffentlichen Fachgespräch des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zur Empfehlung Nummer 2, bewusstes Einkaufen leicht gemacht durch ein verpflichtendes staatliches Label des Bürgergutachtens Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben auf der Bundestagsdrucksache 2010-300 begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Als Vertreterin der Bundesregierung begrüße ich normalerweise an dieser Stelle die Frau Staatssekretärin, die ist jetzt heute noch nicht hier. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie noch zu uns stoßen wird. Aber wir können trotzdem schon mal in die Formalien starten. Der Deutsche Bundestag hat am 10. Mai 2023 die Einsetzung des Bürgerrates Ernährung im Wandel beschlossen. In vielen Stunden diskutierten und formulierten die Mitglieder des Bürgerrates Empfehlungen und legten zum Abschluss der Beratungen die Reihenfolge der Ergebnisse durch eine Priorisierung in einem Bürgergutachten fest. Das Bürgergutachten Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben wurde dem Deutschen Bundestag dann am 20. Februar 2024 übergeben. Bereits an diesem Tag diskutierten Abgeordnete aus dem Agrarausschuss sowie weiteren Ausschüssen gemeinsam mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern über einzelne Empfehlungen des Bürgerrates und am 14. März 2024 debattierte das Plenum des Deutschen Bundestages darüber. Seither beraten die zuständigen Ausschüsse, der federführende Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, also ich habe den gerade als Agrarausschuss, das ist natürlich der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, hat seitdem bereits 3 öffentliche Fachgespräche zu den Empfehlungen Nummer 1, 3 und 8, kostenfreies Mittagessen für alle Kinder, verpflichtende Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln und Altersgrenze für Energydrinks durchgeführt. Wir möchten uns heute mit 7 von den Fraktionen und der Gruppe benannten Auskunftspersonen über Empfehlung 2 in dieser Unterrichtung austauschen. Außerdem hat die Stabsstelle Bürgerrat 2 Mitglieder des Bürgerrates Ernährung im Wandel und 2 Mitglieder seines wissenschaftlichen Beirates benannt, die ebenfalls für Fragen zu den Hintergründen dieser Empfehlungen und deren Zustandekommen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus habe ich den Gesundheitsausschuss sowie den Finanzausschuss gebeten, sich mit den Empfehlungen Nummer 5 und 6, die vorrangig Aspekte zu Steuerfragen und der Versorgung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen beinhalten, sich zu befassen. Die Rückmeldungen dieser Ausschüsse und die Ergebnisse aller unserer Fachgespräche sollen dann Eingang finden in die abschließende Beschlussempfehlung und den Bericht an das Plenum. Dieses heutige Fachgespräch wird in Präsenz durchgeführt. Den von den Fraktionen und der Gruppe benannten Auskunftspersonen, denen eine persönliche Anwesenheit in der Sitzung nicht möglich ist, wurde die Möglichkeit der digitalen Zuschaltung in Form des Zoom-Videoformates angeboten. Von dieser Möglichkeit hat eine Auskunftsperson Gebrauch gemacht. Dann darf ich zunächst die Auskunftspersonen begrüßen, die für das heutige Fachgespräch eingeladen worden sind. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Carsten Leo Demming von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn, stellvertretender Studiendekan und Studiengangsleiter BWL Food Management. Herzlich willkommen. Ebenso begrüße ich Frau Lena Hennes vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, Abteilung Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren. Ebenso Frau Professor Dr. Caroline Hutter von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn, Studiendekanin und Studiengangsleiterin BWL Food Management. Für den Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. den Geschäftsführer Herrn Christian Mieles. Für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. die Hauptgeschäftsführerin Frau Ingrid Hartges. Für den Lebensmittelverband Deutschland e.V. die Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Frau Manon Struck-Pacina und für den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Die Leiterin vom Team Lebensmittel Frau Christiane Seidel. Stellvertretend für die Teilnehmenden des Bürgerrates begrüße ich Frau Karen Bömmelburg und Herrn Joachim Joppe. sowie die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats des Bürgerrats, Herrn Professor Dr. Moritz Hagenmeier von Krohn Rechtsanwälte und Frau Professor Dr. Antje Riesius von der Georg-August-Universität Göttingen. Die ist digital zugeschaltet. Frau Dr. Riesius, können Sie uns hören? Sehr schön, prima. Die Auskunft, ich begrüße Sie alle ganz herzlich jetzt nochmal zusammen nach der Vorstellungsrunde und bedanke mich bereits im Voraus für Ihre Bereitschaft, hierher zu uns zu kommen und sich unseren Fragen zu stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich begrüße jetzt an dieser Stelle auch die Vertreterin der Bundesregierung, Frau Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick. Liebe Ophelia, herzliches Grüß Gott auch an dich. Die Auskunftspersonen wurden informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offenzulegen haben. Zum Verfahren haben wir vereinbart, dass die 7 von den Fraktionen und der Gruppe benannten Auskunftspersonen nach dieser Begrüßung jeweils Gelegenheit für ein Eingangsstatement von bis zu 2,5 Minuten zum Bürgergutachten Ernährung im Wandel erhalten. Als Statement des Bürgerrats liegt uns sein Gutachten vor, in dem die Empfehlung erläutert wird. Das habe ich hier bei mir liegen. Anschließend steigen wir in 2 Frage- und Antwortrunden der Abgeordneten zu jeweils 40 Minuten ein. Und bei diesen Frage-Antwortrunden sollen auch die Vertreterinnen und der Vertreter des Bürgerrates und des Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates einbezogen werden. Die Frage- und Antwortzeiten auf die Fraktionen und die Gruppe pro Runde verteilen sich wie folgt: SPD 11 Minuten, CDU, CSU 11 Minuten, Bündnis 90 Die Grünen 7 Minuten, FDP 5 Minuten, AfD 4 Minuten und Gruppe Die Linke 2 Minuten. Ich bitte die Fragesteller, die Namen der befragten Auskunftspersonen zu nennen, an denen die Frage gerichtet wird. Bitte achten Sie darauf, dass die den Fraktionen oder der Gruppe zustehenden Zeiten für Frage und Antworten eingehalten werden. Wir können ein bisschen verrechnen, wenn es in der ersten Runde zu viel ist, machen wir in der zweiten Runde dafür ein bisschen kürzer. Aber in der Regel werden wir uns da auch einig. Damit eine eindeutige Zuordnung der Rednerinnen und Redner möglich ist, bitte ich die Auskunftspersonen erst nach meiner Worterteilung zu sprechen und die Mikrofone vor jedem Redebeitrag ein- und anschließend wieder auszuschalten. Für die physische Teilnahme externer Besucherinnen und Besucher sowie von Pressevertretern war eine vorherige schriftliche Anmeldung per E-Mail erforderlich. Wenn jetzt kein Widerspruch zu erkennen ist und ich schaue in die Runde und das scheint nicht der Fall zu sein, dann starten wir jetzt mit den Eingangsstatements der 7 Auskunftspersonen und dazu erteile ich das Wort Herrn Professor Demming. Bitte schön, Herr Professor.
Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses. Ich bin Carsten Demming, Konsumentenforscher. Das heißt, mich interessieren die Motivationen, aber auch die Hürden von Verbrauchern. Und diese Expertise möchte ich heute mit einbringen. Ich habe mich in den vergangenen etwa 3 Jahren beschäftigt, vor allen Dingen, wie Nachhaltigkeitskennzeichnung gestaltet sein muss, damit Verbraucher sie auch benutzen. Deshalb war ich auch als Experte an der Sitzung hierzu im Bürgerrat beteiligt. Zu meinen Erkenntnissen, also die Relevanz unserer Ernährung für Gesundheit, Tierwelt und Planeten ist unbestreitbar. Lebensmittel einschätzen ist aber komplex und für Verbraucher enorm schwer. Insbesondere bei Nachhaltigkeit von Lebensmitteln gilt bislang, wer sich nicht in die Fachliteratur einliest, handelt quasi im Blindflug. Obwohl das für die meisten Verbraucher gilt, ist Nachhaltigkeit vielen wichtig. Ausdruck davon, der Großteil der Teilnehmer im Bürgerrat wünscht sich eine Erleichterung der Einschätzung durch verpflichtende Labels. Über die bisherige Kennzeichnung hinaus, muss man auch sagen. Aber das Wie ist entscheidend. Vorneweg, ich halte die Ausführungen des Bürgerrats generell für sinnvoll. Aus eigenen Studien im Forschungsprojekt Gespräch mit Verbrauchern und Experten kann ich eigentlich 2 Haupterfordernisse noch mal kurz betonen. Erstens, schnell und einfach. Ein solches Label muss auf den ersten Blick relevante Informationen liefern. Also wir wissen, dass Verbraucher nur so etwa 2 bis 8 Sekunden für eine Verpackung im Supermarkt aufbringen. Es darf auch nicht so viele Informationen und Dimensionen haben, sonst müssen Verbraucher immer einen mentalen Dreisatz rechnen. Also vereinfachte Meta-Labels im Ampelformat helfen da bei der grundsätzlichen Einschätzung sehr gut. Zweite Erkenntnis, Einheitlichkeit. Verbrauchern fällt es schwer, immer wieder andere Metriken und Symbole zu verarbeiten. Also ich halte für eine Harmonisierung bestehender Labels, zum Beispiel auf ein fünfstufiges Ampelsystem mit Buchstaben von A bis E, durchaus für sehr zielführend. Und abschließend kann man sagen, eine gute Ausgestaltung ist meiner Sicht nach ein Spagat zwischen Verständlichkeit für Verbraucher einerseits und natürlich andererseits der notwendigen Detailtreue.
Vielen Dank. Das Wort hat Frau Lena Hennes. Bitte schön.
Dankeschön. Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche heute aus der Perspektive der unabhängigen Nachhaltigkeit und Transformationsforschung, bei der ich mich insbesondere mit Nachhaltigkeitsbewertungen befasse. Ein verpflichtendes staatliches Label mit mehreren Nachhaltigkeitsdimensionen entspricht ganz klar dem Wunsch der VerbraucherInnen und kann verlässliche, einfache Informationen am Point of Sale bieten. Da haben wir ja gerade schon Details zu gehört. Ich möchte jetzt im Nachgang ein bisschen auf die dahinterliegende Bewertung eingehen. Und die vom Bürgerrat vorgeschlagenen Dimensionen Tierwohl und Gesundheit beruhen auf bereits etablierten Konzepten. Es gibt klare Grenzwerte, deswegen halte ich diese beiden Dimensionen für unkritisch und umsetzbar. Bei der Dimension Klima, die zunächst durch Treibhausgasemissionen dargestellt werden sollen, sehe ich aber noch einige Barrieren oder Hindernisse bei der Umsetzung. Im Gegensatz zu Nährstoffen, wie zum Beispiel dem Kaloriengehalt, schwanken die Emissionen bei Lebensmitteln nämlich erheblich, je nach Klimabedingungen, je nach Befall mit Schädlingen, kurzum, war es ein gutes oder schlechtes Erntejahr, können die Emissionen nämlich ganz erheblich schwanken. Individualisierte, valide Daten zu bestimmen, also wirklich produktspezifische Daten, ist daher wirklich umständlich und bedeutet hohen Aufwand und Kosten für die Produzenten, insbesondere bei sehr komplexen Lieferketten, die auch ins zum Beispiel europäische Ausland gehen. Es gibt eine pragmatische Lösung, zum Beispiel indem man lebensmittelspezifische Durchschnittswerte benutzt. Das ist auf den ersten Blick auch eine pragmatische Herangehensweise. Allerdings, damit die auch wirklich realistisch dargestellt werden, müssen die Produkte wirklich in einer Vielzahl von Varianten vorliegen, um die Vielfalt der Produkte im Lebensmitteleinzelhandel darzustellen. Als Beispiel, zum Beispiel die Emissionen von Rindfleisch können zwischen 12 bis 60 Kilo schwanken. Tomaten aus dem unbeheizten Folientunnel haben 300 Gramm Treibhausgasemissionen. Aus einem beheizten Gewächshaus können das schon mal die Zehnfachen sein. Zusätzlich benachteiligen Durchschnittswertehersteller, die besonders innovative neue Verfahren benutzen. Sowas kann halt durch dann Durchschnittswerte nicht abgebildet werden. Auch bieten Durchschnittswerte keinen Anreiz für Produzierende, ihre Produktion zu verbessern. Auch halte ich die Fokussierung auf Treibhausgasemissionen sehr problematisch, da zum Beispiel ökologische Produkte dann schlechter abschneiden werden. Und die positiven Auswirkungen auf weitere Umweltkategorien könnten dann nicht dargestellt werden. Weiteren Diskussionsbedarf sehe ich auch bei den Grenzwerten, also rundum. Es gibt da noch viele Punkte, die bei der Konzeption beachtet werden müssen. Zusammenfassend halte ich aber ein Label wirklich für sinnvoll. Es muss bei der Konzeption, wie gesagt, noch ausgearbeitet werden. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir aus der Forschung generell eher einen systematischen Ansatz sehen würden. Dankeschön.
Vielen Dank. Und wir fahren fort mit Frau Professor Dr. Caroline Hutter. Bitte schön.
Ja, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, ich komme aus dem gleichen Forscherteam. Ich spreche jetzt hier als Nachhaltigkeitsexpertin innerhalb unseres Teams und möchte kurz darlegen, warum es ein Nachhaltigkeitslabel überhaupt braucht. Das Konzept der planetaren Grenzen definiert insgesamt 9 kritische Bereiche, innerhalb derer sich die Menschheit bewegen muss, um eine stabile und lebenswerte Umwelt als unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Aber unser Ernährungssystem trägt maßgeblich dazu bei, dass mehrere dieser Grenzen bereits überschritten sind oder kurz davor stehen. Zum Thema Klima. Die Lebensmittelproduktion trägt zu rund einem Viertel aller Treibhausgasemissionen bei. Die intensive Landwirtschaft und Überfischung sind Haupttreiber des Biodiversitätsverlustes. Die Umwandlung natürlicher Ökosysteme in Agrarflächen bedroht wichtige Kohlenstoffsenken und Lebensräume. Die Landwirtschaft verbraucht etwa 70% des global genutzten Süßwassers und der übermäßige Einsatz von Stickstoff- und Phosphordünger stört natürliche Nährstoffkreisläufe und führt zu Gewässerverschmutzung. Das führt dazu, dass die Foodbranche sich negativ auf die Umwelt auswirkt und gleichzeitig aber maßgeblich von ihr abhängig ist, von einem gesunden Boden, von ausreichend Wasser, von verträglichen Temperaturen. Das heißt, für zukünftige Warenverfügbarkeit müssen wir jetzt was tun. Verbraucherinnen und Verbraucher sind bereit, diese Veränderungen zu gehen. Das zeigen ja auch die Ergebnisse des Bürgerrats. Das heißt, Nachhaltigkeit ist für deutsche Konsumentinnen und Konsumenten ein ganz wichtiger Faktor bei ihrer Kaufentscheidung. Aber wir haben hier eine sogenannte Lücke, die Attitude-Behavior-Gap, wie wir die nennen. Das heißt also die Lücke zwischen dem, was mein eigener Wert ist und wie ich mich dann schlussendlich am Regal, zum Beispiel im Supermarkt, entscheide. Natürlich ist der Preis ein wichtiger Treiber, aber ganz oft fehlt einfach die nötige Transparenz, um eine Entscheidung treffen zu können, die den eigenen Werten entspricht, um am Ende das nachhaltigere Produkt zu wählen. An der Stelle kommt eben ein nachhaltig und wissenschaftlich fundiertes Label ins Spiel. Kollege Demming hat ja schon dargelegt, wie unsere Forschungsergebnisse aussehen, um so ein Label auch konsumentscheidend darlegen zu können. So ein Label ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Wirtschaft. Es animiert die Betriebe dazu, ihre Produkte nachhaltiger zu machen und so Wettbewerbsvorteile zu generieren. Das ist heute vielleicht ein größerer Aufwand und höhere Kosten, aber macht eben die ganze Branche zukunftsfit. Und genau darum geht es. Das heißt, die Einführung eines Nachhaltigkeitslabels ist eine Investition in die Zukunft.
Vielen Dank. Und für den Bundesverband des Lebensmittelhandwerks hat das Wort Herr Miles. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche jetzt hier quasi für den Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels. Wir sind innerhalb der Handelsorganisation für die Lebensmittelarbeit zuständig und dabei auch Dialogpartner Anspruch von den Anspruchsgruppen Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Konsum. Die Unternehmen des Lebensmittelhandels setzen sich seit Jahren für nachhaltige, zukunftsfähige Agrar- und Ernährungssysteme ein. Mit Blick auf die Empfehlung 2 des Bürgergutachtens raten wir jedoch dazu, Kennzeichnungsansätze etwas differenzierter zu betrachten. Zwar ist eine fokussierte Kennzeichnung im Sinne der Verbraucher, Stichwort Siegeldschungel, grundsätzlich zu begrüßen, jedoch scheint es uns aus Handelssicht auch operativ nahezu unmöglich, Aspekte wie Klima, Tierwohl, Gesundheit in einer Kennzeichnung zusammenzuführen. In den Bereichen Umbau der Tierhaltung und der Reduktion von Zucker, Fett und Salz gibt es bereits erste gesetzliche Vorgaben und starke eigenständige Initiativen, die auch kommunikativ flankiert werden. Dabei weisen Konsumentinnen und Konsumenten durchaus unterschiedliche Interessen auf. Dem einen ist Tierwohl wichtig, dem anderen eher die Klimaverträglichkeit. Der Lebensmittelhandel sieht in Überlegungen zur Kennzeichnung der Umweltauswirkungen von Lebensmitteln einen zielführenden Ansatz, um Klima- und Umweltschutz maßgeblich weiter voranzubringen. Jedoch gibt es auch operative Herausforderungen an dieser Stelle. Rohstoffbezüge können sich spontan ändern, was zu neuen Berechnungen, Etiketten die Berechnung notwendig macht. Wir hatten bereits im Jahr 2022 mit den führenden Handelsunternehmen Eckpunkte zur Umweltkennzeichnung von Lebensmitteln formuliert, die auf einem freiwilligen System basieren sollen, um die hier notwendige Flexibilität zu erhalten. Dabei verfolgt der Handel das Ziel, die Schaffung eines diesbezüglichen europäischen Rahmens von nationaler Seite zu fordern und Konsumentinnen und Konsumenten zu ermöglichen, nachhaltigere Kaufentscheidungen treffen zu können. Aus Handelssicht sollte eine mögliche Kennzeichnung am Produkt erfolgen und über einen freiwillig verpflichtenden Ansatz europäisch geregelt werden. Bei der Ausgestaltung wird eine Mehrstufigkeit und Farbigkeit unterstützt. Die PEF-Methodik, Umweltfußabdruck, bietet eine erste Grundlage, sollte aber weiterentwickelt werden. Umweltleistungen von Bio sind besonders zu berücksichtigen, auch möglicherweise eine Schwäche des PEF. Derzeit und für den Übergang möglicherweise auch um Zeit zu sparen, schnellere Fortschritte zu machen, würden wir ein Bonus-Malus-Punktesystem ergänzend bzw. übergangsweise begrüßen. Was die benötigten Daten anbelangt, sind Unterstützungsmaßnahmen von Seiten der Bundesregierung dringend gewünscht. So gilt es für den ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln, einheitliche Regeln zur Datenerhebung zu schaffen.
Bitte die Zeit nicht ganz aus den Augen verlieren.
Ich mache es kurz und knapp jetzt. Ne? Und deshalb sind wir hier sehr für die Erarbeitung von Sekundärdaten bezüglich der Umweltwirkungen, die dann durch Primärdaten der Hersteller und Erzeuger ergänzt werden können. Erste Aktivitäten gibt es hier vom Bundesumweltministerium, UBA, begrüßen wir sehr. Da gibt es ja diese Dialogprozesse auf Wissenschaftsebene. Und ansonsten würden wir eben die Vorteile noch mal hervorheben wollen, auch für andere Bereiche,
Bioprodukte. Herr Mielis, wir sind schon über eine Minute drüber von 2,5.
Okay. Und
es gibt dann nachher noch die Möglichkeit, auch einzelne Dinge auszuführen.
Alles klar.
Weil sonst sprengt es unseren zeitlichen Rahmen, wo wir den Raum zur Verfügung haben.
Aber Kernsätze waren, sind ja gesagt.
Vielen Dank.
Danke.
Für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband hat Frau Hartges das Wort. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zunächst bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung, weil einige Empfehlungen des Bürgerrates ja auch meine Branche betreffen. Meine Branche, das heißt über 200.000 steuerpflichtige Unternehmen waren es in 2022. Und eine Branche, die viele Menschen beschäftigt, 2,2 Millionen derzeit. Und wir sind schon ein großer Jobmotor, eine Branche der Chancen, der Integration und systemrelevant für Deutschland, für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft. Diesmal vorausgeschickt, ich finde es sehr wichtig, dass der Dialog geführt wird mit denjenigen, die Gesetze, Empfehlungen dann umsetzen müssen. Und ich glaube, das ist an der Stelle eine ganz, ganz große Herausforderung. Also unsere Branche hat jetzt schon eine bürokratische Belastung. Also wir hatten das 2018, 19 mit dem DIHK analysiert. Da kamen wir auf über 100 bürokratische Belastungen. Und ein Kleinstbetrieb ist also 14 Stunden die Woche nur mit der Erfüllung bürokratischer Verpflichtungen befasst. Die Ausweitung der Tierwohlkennzeichnung auf unsere Branche lehnen wir ab. Wir sprechen uns für ein freiwilliges System aus, aber eine Verpflichtung wäre eine neue bürokratische Belastung und auch überhaupt nicht handelbar in unserer Branche. Die Branche unternimmt bereits heute schon viel zum Thema Nachhaltigkeit. Also wir waren Gründungsmitglied bei United Against Waste, zu gut für die Tonne. Da habe ich 10 Jahre in der Jury mitgewirkt. Also wir sind da schon sehr aufgeschlossen und bringen uns da ein. Aber hier an der Stelle haben wir erhebliche, da komme ich dann nachher noch mal drauf zu sprechen, denke ich, in der Fragerunde, praktische Probleme, dieses umzusetzen. Im Übrigen erkenne ich einen eklatanten Wertungswiderspruch zwischen dem, was die Politik derzeit will, Bürokratieabbau. Hier geschieht für meine Branche genau das Gegenteil. Wenn diese Ausweitung der Tierwohlkennzeichnung auf unsere Branche kommt und die Herkunftskennzeichnung, dann ist das maßvoll. Der Branche geht es nicht gut. Die Gastronomie ist immer noch 16,5% unter Vor-Corona-Niveau und aktuell auch in diesem Jahr bis Ende August 6 Monate nominal wie auch real im Minus. Die Mehrwertsteuererhöhung tut richtig weh der Branche bei zeitgleich erheblich gestiegenen Kosten. Die Personalkosten sind allein vom ersten Quartal 22 bis zum ersten Quartal 24 um 31,1% gestiegen. Also ganz erheblich plus Nahrungsmittelpreise, Energiepreise etc. Viele Betriebe geben auf. Wir sehen es im ländlichen Raum und in den Städten folgen auf klassische Restaurants Imbissbetriebe mit 7%. Und da ist eine richtig große Schieflage da. Und ich mache mir große Sorgen, dass die öffentlichen Wohnzimmer der Republik, die sozialen Treffpunkte, das nicht überleben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Und wir fahren gleich fort mit dem Lebensmittelverband Deutschland e.V. Frau Mannen-Struck-Pacina, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, herzlichen Dank für die Möglichkeit, die Sicht des Lebensmittelverbands darzulegen. Zunächst möchte ich betonen, dass wir die Anliegen des Bürgerrates, den Verbraucherinnen und Verbrauchern fundierte und transparente Entscheidungshilfen zu bieten, grundsätzlich unterstützen. Verbraucherinformation ist ein zentrales Anliegen der Lebensmittelwirtschaft, da informierte Verbraucherinnen und Verbraucher eigenverantwortlich und selbstbestimmt entscheiden können. Eine klare, gut verständliche Kennzeichnung ist daher in unserem Interesse und bereits seit Jahren dank der Europäischen Lebensmittelinformationsverordnung und den zahlreichen Pflichtkennzeichnungselementen auf verpackten Lebensmitteln gelebte und gängige Praxis. Wir haben verpflichtende Informationen und wir haben freiwillige Label wie den Nutri-Score, die auch als Wettbewerbsinstrument genutzt werden können. Der Vorschlag des Bürgerrats zielt darauf ab, drei komplexe und sehr unterschiedliche Kriterien in ein Label zu integrieren. Wir halten dies für eine Überforderung sowohl der Verbraucherinnen und Verbraucher beim Verständnis als auch der Wissenschaft und Wirtschaft bei der Erarbeitung und Umsetzung. Ein solches Label müsste die komplexen wissenschaftlichen Grundlagen aus völlig unterschiedlichen Bereichen, von Treibhausgasemissionen über Tierwohlstandards bis hin zu gesundheitlichen Aspekten, vereinen. Die Vielzahl an Kriterien und deren Abstufung könnte dazu führen, dass das Label an Übersichtlichkeit verliert und seine Hauptfunktion, den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine schnelle Orientierung zu bieten, verfehlt. Es erscheint unrealistisch, dass man in 3 Sekunden fundiert beurteilen kann, ob ein Lebensmittel für die 3 Kategorien Klima, Tierwohl und Gesundheit für einen selbst geeignet ist, wenn so viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus sind die wissenschaftlichen Bewertungsgrundlagen zum Beispiel für ein Klimalabel nach wie vor nicht einheitlich definiert. Zudem besteht die Gefahr, dass ein verpflichtendes Label neue bürokratische Hürden schafft und kleine sowie mittelständische Unternehmen überproportional belastet. Stattdessen könnte der Fokus besser darauf gelegt werden, einheitliche, europaweit harmonisierte Label zum Beispiel im Bereich Klima zu entwickeln und verstärkt digitale Lösungen für die Information der Verbraucher zu etablieren, damit nicht alle relevanten Informationen über die Verpackung transportiert werden müssen. Wir plädieren dafür, den Fokus auf die Förderung der freiwilligen Teilnahme und die Verbesserung bestehender Kennzeichnungssysteme zu legen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern so Transparenz zu bieten. Transparenz und Information sind wichtig, aber sie müssen praktikabel und umsetzbar sein. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und wir fahren fort mit der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Christiane Seidel, bitte schön.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses. Auch ich möchte mich für die Möglichkeit bedanken, heute hier Stellung nehmen zu können. Und aus Befragung wissen wir, dass Verbraucherinnen sich gesünder, tiergerechter und auch nachhaltiger ernähren wollen. In der Praxis scheitern sie aber immer wieder daran, ihre Ansprüche dann auch in die Tat umzusetzen. Wir haben gerade vom Attitude-Behavior-Gap gehört. Und ein wichtiger Grund dafür ist eben auch der Siegeldschungel. Auch das haben wir schon gehört gerade. Klimafreundlicher Joghurt, Wurst auf Strich mit Herz für Tiere, Fitnessbrot. Im Supermarkt findet sich kaum ein Produkt, was nicht als besonders hervorgehoben wird. Und für VerbraucherInnen ist dabei eben schwer nachzuvollziehen, ob es sich dabei um reines Marketing handelt oder tatsächlich um ambitionierte Label. Denn VerbraucherInnen können diese Aussagen in der Regel nicht nachvollziehen. Sie müssen sich darauf verlassen, dass drauf ist, was auch draufsteht. Denn Nachhaltigkeitsaussagen sind Vertrauensaussagen. Und dabei täuscht eben sogenanntes Greenwashing VerbraucherInnen immer wieder und schwächt auch ihr Vertrauen in die Lebensmittelwirtschaft. Und eine Studie im Auftrag des Projekts Lebensmittelklarheit, das bei uns im Verbraucherzentrale Bundesverband angesiedelt ist, hat eben herausgefunden, dass es nicht nur VerbraucherInnen täuscht, sondern dass das Greenwashing auch marktverzerrend wirkt. Denn Unternehmen, die bereits jetzt nach ambitionierten Standards wirtschaften, gehen in der Regel im Siegeldschungel unter und werden von VerbraucherInnen eben nicht entsprechend identifiziert und am Ende auch mit ihrer Kaufentscheidung honoriert. Und das ist eben schwierig, denn in einer Konsumlandschaft, in der nahezu alle Produkte mit Umweltleistungen beworben werden, können VerbraucherInnen dann nicht die tatsächlich nachhaltigen von den scheinbar nachhaltigen Produkten unterscheiden. Und deswegen unterstützen wir die Forderung nach einem staatlichen Label im Bereich Klima, Tierwohl und auch Nährwertqualität. Wichtig ist dabei, dass diese Label eben auch an konkreten Anforderungen sich orientieren, wie diese Aussagen untermauert werden müssen. Und dafür braucht es wissenschaftliche Kriterien. Das ist uns auch ganz wichtig. Und es braucht ein System, wie nachgewiesen wird, dass diese Kriterien dann tatsächlich auch eingehalten werden. Und hier kann die Zertifizierung eben dann auch die Einhaltung der Standards oder die Überprüfung, dass diese Standards auch eingehalten werden, erleichtern. Denn die Kontrolle der Einhaltung der Standards ist wiederum wichtig für die Glaubwürdigkeit des Labels. Nur wenn Verbraucherinnen sich darauf verlassen können, dass die Standards auch eingehalten werden und dass das tatsächlich auch so ist, was draufsteht, dann kaufen sie die Produkte und orientieren sich an dem Label. Dabei ist es nicht nur wichtig, dass die Werbung mit Klima, Tierwohl und auch Gesundheitsaussagen reguliert wird, auch soziale Werbeaussagen müssen vom Gesetzgeber in den Blick genommen werden. Denn gerade im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung gibt es immer wieder Berichte über prekäre Arbeitsbedingungen. Und ja, VerbraucherInnen ist es eben auch wichtig, dass Menschen von ihrer Arbeit leben dürfen oder leben können und auch LandwirtInnen zu kostendeckenden Preisen produzieren können. Deswegen liegt die Werbung mit sozialer Nachhaltigkeit genauso wie die Werbung mit umweltbezogener Nachhaltigkeit im Trend. Und deswegen finden wir im Supermarkt eben auch zahlreiche Produkte, die beworben werden mit fairen Löhnen, gerechten Erzeugungsbedingungen etc. Und für Verbraucherinnen ist eben auch hier nicht nachvollziehbar, was sich dahinter verbirgt. Was sind faire Löhne? Das heißt, auch hier brauchen wir tatsächlich eine Regulierung, wie diese entsprechenden Aussagen auch beworben werden dürfen.
Ich möchte nicht stören, aber ich habe die Uhr ein bisschen im Blick.
Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank. Es ist immer, das sind ja alles auch wertvolle Informationen, aber wir sind da auch mal ein bisschen in der Zwicke. So, wir kommen jetzt zur ersten von zwei Frage-Antwort-Runden und es beginnt die SPD. Es stehen insgesamt 11 Minuten Frage und Antwort zur Verfügung und das Wort hat die Kollegin Britta Hagel-Kehl. Bitte schön.
Ja. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an den Bürgerrat. Zwei Vertreterinnen sind ja hier heute. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und vor allem vielen Dank, dass Sie dieses Thema, das mich jetzt seit 3 Jahren umtreibt, so hoch auf die Agenda gesetzt haben, weil das ist für mich eine wichtige Unterstützung, dass ich, glaube ich, schon richtig dran bin, wenn ich sage, dass wir hier wirklich so ein Label brauchen. Und meine ersten Fragen gehen jetzt aber an unsere beiden Experten von der Hochschule. Zunächst einmal, wir haben gerade gehört, also wahrscheinlich Herr Deming, schätze ich mal, Herr Professor Deming, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen beiden genau spezialisiert ist. Ich habe ja Ihre Studie gelesen mit sehr viel Interesse, kann ich nur jedem empfehlen, der immer Vorurteile hat, dass es eben nicht geht. Aber vielleicht können Sie ganz kurz erklären, weil es gerade geheißen hat, es würde die Verbraucher überfordern, wenn wir ein einheitliches Label haben. Ob Sie das auch so bestätigen können? Und die zweite Frage dazu auch, es hieß ja auch, wir haben nicht die Daten oder es ist schwierig, das alles in einem Label abzubilden. Und gerade die Daten sind, so habe ich auch gelernt, im Bereich auf so ein Label bezogen, glaube ich, das Allerwichtigste. Gibt es die Daten? Wenn ja, wo bekommen wir sie her? Und sind die dann auch verlässlich, die Daten? Und wie macht man das am besten? Also das haben Sie ja, glaube ich, sehr gut ausgearbeitet, auch wie wir an die Daten kommen. Vielleicht sprechen Sie sich gegenseitig ab. Danke.
So, Herr Professor Deming, Sie wurden direkt angesprochen. Bitte schön.
Vielen Dank. Vielleicht beginne ich mal. Vielleicht einmal zur Verständlichkeit und Überforderung. Also was wir schon gemerkt haben, es gibt verschiedene Formate im Markt, auch jetzt schon verschiedene Vorschläge für Label-Optionen. Wir haben in einer unserer 4 Studien auch Verbrauchern verschiedene Formate zur Verfügung gestellt und da die Präferenz und die, ja, ich sag mal, die Wahlentscheidungen gemessen, die Verbraucher auf Basis dieser Labels gemacht haben. Und da hat sich gezeigt, dass eine 5-stufige Ampel mit einer Kennzeichnung beispielsweise im Bereich A bis E durchaus von Verbrauchern gelernt ist und das können die benutzen. Was schwierig ist in diesem Bereich ist, wenn wir ständig andere Metriken benutzen, beispielsweise teilweise 4-stufige Labels, teilweise 5-stufige Labels, teilweise Labels von grün nach rot wie eine Ampel, teilweise Farbkodierungen, die dann noch andere Elemente enthalten. Das meinte ich mit meinem Punkt Einheitlichkeit. Wenn wir das so handhaben, können das Verbraucher benutzen. Der Punkt, wie viel Information ist zu viel Information, der ist wahrscheinlich delikat zu beantworten. Und das hängt maßgeblich an dem Vorwissen von Verbrauchern und wie schnell die sich orientieren können. Wir wissen, das sind jetzt nicht unsere eigenen Studien, aber Studien einer Göttinger Gruppe, die herausgefunden haben, beispielsweise 40% der Verbraucher können mit dem Begriff Biodiversität nichts anfangen. Deswegen müssen wir genau schauen, wie viel Vorwissen ist vorhanden. Und man muss auch vielleicht festhalten, solch ein Label soll ja gerade diejenigen mit wenig Vorwissen befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen. Insofern würde ich da sagen, sollte man sich auf wenige, jetzt in dem Vorschlag waren das 3 Dimensionen zunächst einmal, bestätigen. Das halte ich auch für richtig. Ich glaube auch, dass Verbraucher das jetzt nicht unbedingt verwirrend finden würden, eben aus diesen verschiedenen Themenbereichen gleichartige Einschätzungen nebeneinander oder übereinander zu lesen. Das kann man, glaube ich, gut einschätzen. Aber wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele Informationen, also vielleicht, wie es im Vorschlag hieß, das noch zu erweitern um eine 4. und 5. Dimension, da wäre ich jetzt vielleicht erstmal vorsichtig.
So, Frau Professor Hutter, bitteschön.
Ich würde noch ergänzen, dass ganz entscheidend auch eine Informationskampagne bei der Einführung sein sollte. Also wie führe ich so ein Label in den Markt ein? Man kann es ja nicht einfach auf die Verpackung drucken und es den Leuten überlassen, sondern es muss ja begleitet werden von Erklärungen, wie denn so ein Label zu lesen ist. Das mal zu dem Punkt noch ergänzend. Dann war ja die Frage hinsichtlich der Daten. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben uns um die Konsumentenseite gekümmert. Also wie muss so ein Label gestaltet werden, damit es verständlich ist und nach dem Verständnis zu einer nachhaltigeren Kaufentscheidung führt. Das heißt, wir haben uns nicht mit der Berechnung beschäftigt, aber natürlich dann auch mit anderen ausgetauscht. Da muss man sagen, in Deutschland sind wir, was die Daten angeht, bislang noch nicht gut aufgestellt. Da sind uns andere Länder wie Frankreich beispielsweise voraus. Das heißt, wir müssten erst mal mit Durchschnittswerten anfangen und uns dann peu à peu vorarbeiten. Aber da ist jetzt die Kollegin Hennes, glaube ich, die Expertin. Vielleicht können Sie das kurz vertiefen.
Also die SPD erweitert auf die Frau Hennes, bitteschön.
Danke.
Frau Hennes, Sie haben das Wort.
Da ergänze ich gerne. Genau, also es kommt natürlich darauf an, sind es individuelle Daten, dann muss jeder Betrieb die eigenständig erheben. Nimmt man Durchschnittswerte, greift man auf Datenbanken zurück und wir haben es gerade gehört, für andere Länder, Frankreich, die Schweiz, gibt es also wirklich sehr aussagekräftige, viele Daten, Deutschland noch nicht so sehr. Trotzdem denke ich, dass es insgesamt für den europäischen Raum schon Datenbanken gibt, die man nutzen könnte. Das bleibt dann zu überprüfen, inwieweit die ausreichend sind, ob noch weitere Daten erhoben werden müssen. Wenn es dann aber auf globale Lieferketten geht, sind die, glaube ich, nicht ausreichend. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Stufen so ein Label haben soll, weil je mehr Stufen es hat, je mehr differenziert werden soll, desto detailreicher müssen natürlich die Daten sein und dann reichen Durchschnittsdaten wahrscheinlich nicht mehr aus.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Hagel-Kilfer, die SPD. Bitte schön.
Vielen Dank für die Antworten. Ich würde jetzt noch mal auf das eingehen, Frau Professorin Hutter, was Sie gesagt haben zu Frankreich. Weil in Frankreich haben wir ja schon diesen Eco-Score und auch der Nutri-Score ist da viel ausgeprägter als bei uns. Vielleicht können Sie sagen, kann man von Frankreich was lernen oder kann man auch was lernen, was man vielleicht anders machen müsste? Oder wie schätzen Sie die Situation ein?
Also was Frau Professor Hutter, bitteschön. Ja.
Man kann auf jeden Fall 2 Dinge lernen. Zum einen, Daten ist eine ganz wichtige Grundlage und man könnte das ja für Deutschland auch mal zum Anlass nehmen, eine ähnliche Datenbank aufzubauen. Weil nur Daten uns befähigen werden, ob das jetzt um ein Label geht oder nicht, sondern auch grundsätzlich Dinge miteinander zu vergleichen. Ja, und nur wenn ich vergleichen kann und fundierte Daten habe, dann kann ich auch fundierte Entscheidungen treffen. Was wir von Frankreich auch lernen können, sind die Prozesse dahinter, weil neben dem Nutri-Score und dem Eco-Score gab es in Frankreich auch noch den Planet-Score. Das ist ein Score, der nochmal weitere Dimensionen hat, also einen übergeordneten A bis E und dann nochmal subsumiert in unterschiedliche Kategorien. Da hat sich meines Wissens nach der Markt in Frankreich so ein bisschen konsolidiert und das ist die 2. Erkenntnis. Mehrere Label am Markt machen einfach keinen Sinn, weil das wiederum noch mehr Label-Dschungel schafft. Ja, dementsprechend, wenn die Entscheidung gefällt ist, man möchte hier mehr Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher schaffen, dann macht es absolut Sinn, das wirklich einheitlich zu machen, also zum Beispiel für den ganzen deutschen Markt. Und dann stellt sich natürlich wiederum die Frage, wir haben in Deutschland viele große Unternehmen, international agierende Konzerne, die ihre Produkte auch in anderen Ländern verkaufen, ob es nicht Sinn macht, sich auf EU-Ebene aus deutscher Perspektive für ein EU-weit einheitliches Siegel einzusetzen. So, ich spreche jetzt hier für die Produkte, die man im Supermarkt im Regal findet, also im Lebensmitteleinzelhandel. Eine ganz andere Komplexität hat das Thema ja nochmal, wenn wir in die Gastronomie schauen, wo es ja um Produkte oder um ganze Gerichte geht, die aus unterschiedlichsten Rohstoffen zusammengesetzt sind. Da kommt noch mal ein weiterer Punkt zum Tragen. Wir haben im Handel und in den produzierenden Betrieben oftmals wahrscheinlich professionalisiertere Abteilungen auch, die sich mit den Themen auskennen, als wenn man jetzt den kleinen Gastronomen anschaut. Also ich glaube, man muss auch noch mal abwägen, wie will man denn tatsächlich so ein Siegel einführen und ist es nicht vielleicht eher eine mehrstufige Vorgehensweise, mit denjenigen anzufangen, die die Fähigkeiten dazu haben und das Siegel dann peu à peu eben mit so einer Informationskampagne einzuführen und dann eventuell perspektivisch auf komplexere Fragestellungen wie bei ganzen Gerichten einzugehen.
Vielen Dank. Und das Wort hat für die SPD, oder? Noch mal nachhaken oder nehmen wir die Zeit mit? Dann nehmen wir die Zeit mit. So, und dann geht es weiter mit der CDU-CSU-Fraktion. Das Wort hat Kollegin Stump.
Ja, vielen Dank, haben Sie. Vielen Dank für Ihre Expertise und für Ihren Input. Meine erste Frage richtet sich an den Lebensmittelverband, an die Frau Struck. Ich hoffe, ich spreche es richtig auf. Payana, ist das richtig?
Pazina.
Pazina, danke. Frage 1, ist es denn realistisch, drei solche komplexe Regelungsbereiche wie Gesundheit, Tierwohl und Klima in ein einfach gestaltetes Label zusammenzuführen? Sie hatten es vorher schon leicht angedeutet, aber wenn Sie da noch mal ausführen könnten, das wäre mir ganz recht.
Frau Pazina, bitte schön, Sie haben das Wort.
Also aus unserer Sicht ist das nicht realistisch, wenn man bedenkt, dass es ja unterschiedliche Kriterien hat, die da zugrunde liegen, die man eben alle mit einberechnen muss und die auch unterschiedliche Abstufungen haben. Ich habe Professor Demming jetzt gerade so verstanden, dass die Idee vielleicht ist, dass man drei unterschiedliche Metriken hat und dann würde man aber ja trotzdem bei einem Lebensmittel, was man vielleicht allgemein als gesund bezeichnen würde, was aber einen langen Anreiseweg hat, zum Beispiel bei dem Thema Klima eine eher schlechtere Bewertung sehen. Und dann haben wir ja trotzdem wieder unterschiedliche Bewertungen innerhalb von einem Label. Und das ist der Punkt. Was macht der Verbraucher, was macht die Verbraucherin dann mit dieser Information? Also am Ende des Tages muss man sich ja dann trotzdem entscheiden, was ist mir denn wichtig? Also ist mir die Gesundheit wichtig? Ist mir das Klima wichtig? Sind es vielleicht soziale Aspekte, die Frau Seidel ja gerade auch angesprochen hat, die wichtig sind, wie zum Beispiel das Fairtrade-Logo dann in dem Fall? Und von der Seite her ist es einfacher, wenn man die Informationen in unterschiedlichen Label hat, die dann aber natürlich optisch einfach gestaltet sind.
Vielen Dank. Kollegin Stumm, bitteschön.
Ja, da kommt gleich meine zweite Frage dazu. Haben Sie denn Erkenntnisse, inwieweit jetzt, oder haben Sie das schon mal analysiert? Die Verpackungen sind ja sehr voll. Nehmen die das zu die Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt noch wahr, was da drauf ist? Und man sagt ja eigentlich, nach so 3 Sekunden muss der Verbraucher erkennen, ist das gut, ist das schlecht oder trifft das überhaupt zu? Haben Sie da Erkenntnisse? Das würde mich noch interessieren.
Also wir haben. Frau Pakina, bitteschön, Sie haben das Wort.
Wir haben jetzt keine Zahlen in dem Sinne als Lebensmittelverband, aber wir sehen natürlich schon, dass es Siegel gibt, die sehr wohl sehr bekannt sind, weil sie eben auch entsprechend mit einer Informationskampagne eingeführt wurden, wie zum Beispiel das Bio-Siegel vor vielen Jahren. Das hat eine sehr hohe Bekanntheit in Deutschland, weil eben auch sehr viel Information betrieben wurde. Es gibt andere Siegel, die haben eine weniger hohe Bekanntheit, aber sie wächst. Wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel von der Initiative Tierwohl, es wird immer bekannter. Jetzt haben wir aber eben noch das Tierwohl-Label, das ist noch nicht ganz so bekannt. Also es kommt eben auch immer darauf an, wie viel Öffentlichkeitsarbeit zu einem Siegel dazu gemacht wird oder auch bei dem Nutri-Score sehen wir das allerdings auch, dass natürlich auch das Verständnis vom Nutri-Score teilweise ein anderes ist als das, was eigentlich damit bezweckt wurde, nämlich dass es innerhalb der Produktkategorie verglichen werden kann. Die Verbraucherinnen und Verbraucher denken eben sehr oft, es ist ein Label, was die Gesamtheit der gesundheitlichen Daten sozusagen beurteilt. Und von daher kommt es unserer Auffassung nach sehr darauf an, wie man das öffentlich begleitet, das Label.
Kollegin Stump, bitte.
Dann würde mich interessieren, wie sehen Sie das denn? Also Frage 1, wo ich anschließe, wie soll man das Ganze finanzieren, die Öffentlichkeitsarbeit? Wir haben ja das ITW Tierwohl, haben wir ja schon, was ja schon sehr gut funktioniert. Deswegen auch aus unserer Sicht nochmal was Neues zu schaffen oder mit neue Vorschriften, neue Dokumentationspflichten, ist natürlich schon das, was wir uns fragen, was da der richtige Weg ist. Also wir verstehen die Verbrauchersicht, den Bürgerrat, aber es ist natürlich schon so, dass wir Unternehmer haben, wir haben die Gastro, wir haben viele andere Bereiche auch, die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ist Ihrer Ansicht nach das staatliche Label besser oder informativer als das Label aus der Privatwirtschaft?
Frau Struck-Pakina, bitteschön.
Also das kann man so pauschal ja gar nicht beantworten. Natürlich haben die staatlichen Label erstmal den Vorteil, dass sie eine höhere Glaubwürdigkeit genießen, dadurch, dass sie von einer objektiven Stelle eben erarbeitet wurden. Aber das heißt nicht, dass sie automatisch besser oder informativer sind als das, was eben privatwirtschaftlich erarbeitet wird. Und natürlich ist es so, wenn man schon ein funktionierendes Label hat, dann ist die Frage, ob man jetzt wirklich noch eins braucht oder dann zwei Label hat. Also irgendwann ist die Verpackung ja auch voll und dann nimmt niemand mehr die unterschiedlichen Siegel wahr. Von daher ist es eben eigentlich eine sinnvollere Idee, wenn wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit bleiben. Da haben wir eben noch kein Siegel. Das wird auf EU-Ebene diskutiert, wenn man daran weiterarbeitet, aber eben, wie gesagt, auf europäischer Ebene.
Vielen Dank. Kollegin Stump.
Nun, wer soll es bezahlen? Die Fragen sind nicht beantwortet.
Also wenn es ein privatwirtschaftliches Siegel ist, dann wird es ja auch aus der Privatwirtschaft finanziert. Wenn es ein öffentliches Siegel ist, dann gebe ich die Frage gerne zurück, wer das dann bezahlen soll, eben auch die Öffentlichkeitsarbeit, die dahinter steht. Das ist wahrscheinlich sehr viel, was da zusammenkommt.
So ist die Frage jetzt beantwortet.
Ich bin höchst zufrieden.
Prima. Also,
meine nächste Frage geht an die DEHOGA. Liebe Frau Hartges, wie bewerten Sie denn das aktuelle Tierhaltungskennzeichnungsgesetz und die Pläne der Bundesregierung, die verpflichtete Tierhaltungskennzeichnung auch auf die Außerhausverpflegung auszuweiten? Sie sagten ja im Eingangsstatement sowas, aber mich würde einfach nochmal konkret Ihre Auswirkungen auch interessieren.
Frau Hartges, bitte schön, die Frage ging an Sie. Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Stump, also wir haben das intern natürlich intensiv diskutiert. Wir lehnen die Ausweitung der Tierwohlkennzeichnung auf die Gastronomie ab. Wir sagen aber sehr wohl, wer es machen möchte, der soll auch die Gelegenheit haben. Also wenn es da eine Vorlage gibt. Das sind ja sehr wohl einige Betriebe, die also auch biozertifiziert sind. Aktuell gibt es 2500 Zertifizierungen in unserer Branche. Ich weiß, dass der Bereich Gemeinschaftsgastronomie, der auch bei uns organisiert ist, also sowohl die in Eigenregie geführten Kantinen von Großkonzernen, wie aber auch die großen Contract Caterer, die Marktführer, die 12, sind auch bei uns im Verband. Wir haben uns auch sehr konstruktiv eingelassen zu den Zielen der Ernährungsstrategie. Aber es muss halt machbar sein. Am Ende muss der Verbraucher mitspielen. Wenn der Kunde, der Gast nicht mitspielt, funktioniert es nicht. Und was steht da im Moment auf der Prioritätenskala ganz oben? Natürlich die Bezahlbarkeit von Essen und der Geschmack. Und ich glaube, mit allem Respekt vor Ihrer Arbeit hier, aber die ganzen Labels nehme ich in meinem vielfältigen Umfeld da nicht an vorderster Stelle wahr. Also, und ich glaube, da müssen wir auch einfach realistischer mal diskutieren. Und Frau Professor Hunter, Sie hatten ja vorhin gesagt, man muss differenzieren zwischen Handel, überwiegend verpackte Ware und Ware bei uns, lose Ware. Wie wollen Sie das auf dem Buffet machen? Also bei einem umfangreichen Menü, die Kreativität der Köche, die darf doch nicht erstickt werden. Dann gebe ich auch noch zu bedenken, es darf sich jeder bei uns in der Branche selbstständig machen. Ja? Wir haben immer den Sachkundenachweis gefordert, wie in Österreich früher und in der Schweiz. Ist uns immer versagt worden. Und ich kann nicht sagen, es kann sich jeder in der Gastronomie selbstständig machen und dann mit der Gesetzeskeule kommen und mit xx Auflagen, Verpflichtungen hier in Form von Kennzeichnungsverpflichtungen, die es heute ja schon reichlich gibt. Also wenn Sie an die Allergenkennzeichnung denken, Zutaten, Aromen. Und viele Gastgeber wollen ja auch ihre Menschen, die von Glutenunverträglichkeit betroffen sind, glücklich machen, machen extra Gerichte für sie. Also habe da auch Betroffene gesprochen, die Betriebe loben, die das wirklich ganz, ganz toll machen. Also ich sag mal, die Gastronomen haben ja ein vitales Interesse daran, ihre Gäste glücklich zu machen, zufriedenzustellen. Aber diese Tierhaltungskennzeichnung, ja, ist völlig unverhältnismäßig. Also wir stellen da kein Interesse fest. Und wenn es den Gast interessiert, dann kann er fragen. Das wäre verhältnismäßig. Aber wie wir das auf der Speisekarte kennzeichnen sollen, also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Dann muss man ja auch ganz klar sagen, ausländisches Fleisch unterliegt nicht der Tierhaltungskennzeichnung. Also soll das hier ein Konjunkturprogramm für ausländisches Fleisch werden? Also ich finde, das ist ein ganz eklatanter Wertungswiderspruch bei den geplanten Überlegungen zur Tierwohlkennzeichnung in unserer Branche. Und ich finde es auch sehr, sehr unglücklich. Also mit Priorität wird in allen Ministerien über den Bürokratieabbau diskutiert. Und ich habe eingangs ja aufgezeigt, wie viele bürokratische Verpflichtungen die mittelständischen und Kleinstbetriebe unserer Branche haben. Und auch die Großen beklagen dieses Misstrauen, was permanent auch durch diese neuen Reglementierungen ihnen entgegengebracht wird. Und da gehört mal ein Stopp hin. An der Stelle ist dem Koalitionsvertrag mit Verlaub, es tut mir leid, aber die Geschäftsgrundlage entzogen. Weil wir haben eine völlig andere Situation. Es braucht eines Befreiungsschlags an der Stelle. Und bevor ich hier neue bürokratische Reglementierungen auf Weg bringe, schaffen Sie erst mal 20 oder 30% ab von den Regularien, die wir heute haben und die am Ende keinem was nutzen.
Vielen Dank, Kollegin Stump.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich kann Ihnen da bei den letzten Punkten nur zustimmen. Eine kurze Frage, wir haben noch 45 Sekunden. Ja. Wie kann man denn Ihre Branche motivieren, dass sie freiwillig mitmacht unter den Voraussetzungen?
Also, Sie macht dann mit, wenn die Gäste nachfragen. Wenn der Betrieb davon einen Mehrwert hat. Das ist ja genauso beim Thema Bio. Also ich kenne auch Betriebe, die haben sehr früh die Bio-Zertifizierung ergriffen. Mein damaliger Präsident, der hat aber irgendwann gesagt, es lohnt sich nicht mehr. Der ganze Aufwand, also auch die getrennte Aufbewahrung von Bio-, Nicht-Bio-Produkten, die Beschaffung ist oft ein Problem gewesen. Der hat es dann sein gelassen. Und so gibt es auch aktuell in der Gemeinschaftsverpflegung Rückmeldungen, dass Konzerne, die gesagt haben, wir wollen eine Bio-Kantine und wir wollen auch Gold, aber die eben auch einen Rückgang der Nachfrage feststellen. Also das Gästeverhalten, das Kundenverhalten bestimmt doch ganz logischerweise, ganz dominant die Entscheidung des Unternehmers für das ein oder andere Angebot. Und im Moment ist die Bevölkerung, der Gast, der Kunde nicht ausreichend bei all diesen Themen mitgenommen. Und der hat das auch nicht in der Prioritätenliste ganz oben verankert. Und wie gesagt, mir ist das Thema auch wichtig. Ich komme aus der Landwirtschaft. Ich liebe meine Hofläden am Niederrhein, die ich immer gerne besuche. Und das ist was Erhaltenswertes. Also regionale Küche, da bin ich sofort bei Ihnen, ist hoch verankert bei unseren Gästen. Und da ist auch die Nachfrage groß. Also da haben wir auch so tolle Aktionen, Schmeckt den Süden, die wunderbar funktionieren. Aber die Nachfrage jetzt nach Bio-Tierhaltungskennzeichnung nehmen wir nicht relevant war. Also wenn sie punktuell steigt, ja, aber in diesen Zeiten der Preisexplosion halte ich das für ziemlich unrealistisch, dass wir nennenswert die Bio-Nachfrage aktuell steigern können.
Vielen Dank. So, das Wort hat die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es stehen 7 Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Und das Wort hat Kollegin Dr. Mayer. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Nachdem wir gerade das flammende Plädoyer gegen jede Form von verbindlicher Kennzeichnung gehört haben, würde ich gerne mal die Person aus dem Bürgerrat fragen, also Frau Böhmelburg und Herrn Joppe, wieso Sie denn das Thema verbindliche und verpflichtende Kennzeichnung so hoch gerankt haben, ja letztlich auch. Es war ja wirklich unter den Top 2 der wichtigsten Maßnahmen. Und wieso Sie glauben, dass sich tatsächlich dadurch auch eine Verhaltensänderung bei den Kundinnen und Kunden einstellen würde. Also vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen ausführen.
So, Frau Böhmelburg, machen Sie den Auftakt. Bitte schön.
Ja, ich fange mal an. Erst einmal auch vielen Dank, dass wir beide hier sein dürfen. Auch wenn es jetzt ein bisschen später ist, dass wir das sagen können. Ja, wir hatten einen Auftrag, also der Deutsche Bundestag hat ja dem Bürgerrat Ernährung einen Auftrag gegeben. Und das waren 6 Leitfragen. Und eine davon war, was wollen Konsumenten und Konsumentinnen über ihre Lebensmittel und deren Herkunft wissen? Was gehört zu einer transparenten Kennzeichnung von sozialen Bedingungen, von Umwelt- und Klimaverträglichkeit?
und von Tierwohlstandards. Wie detailliert sollten derartige Angaben sein, damit sie hilfreich und nicht verwirrend sind? Und da haben wir also, das war vor 14 Monaten, möchte ich einmal sagen, haben wir uns hier im Paul-Löbe-Haus getroffen und haben uns dann mit dem großen Thema Ernährung auseinandergesetzt und haben dann aus verschiedenen Themenfeldern das Thema Label und Kennzeichnung an erster Stelle priorisiert. In der nächsten Online-Sitzung haben 160 Teilnehmer sich nur mit diesem Thema befasst. Das muss man sich mal vorstellen, wir waren 20 Arbeitsgruppen. Und da haben wir dann im Endeffekt nachher gesagt, wir wollen eben einfach und eine übersichtliche Gestaltung mit einem, ja, mit diesen drei Themen Gesundheit, Klima und Tierwohl, die aber nicht sofort in einem umgesetzt werden sollen, sondern auch schrittweise, uns ist es bewusst, dass es nicht einfach ist. Und es soll schon verbindlich und verpflichtend sein. Weil es gibt so viele Labels. Sie haben das von Siegel-Dschungel, wir haben Label-Dschungel gesagt. Wir waren fassungslos, was es alles für Labels gibt. Manche sind halt fundiert, manche werden einfach draufgepackt. Der Verbraucher weiß nicht, was steht dahinter. Man ist verunsichert. Und wir möchten einfach wissen, was kaufen wir eigentlich. Und es gab auch noch zwei weitere Fragen von dem Deutschen Bundestag. Wie können die Bürger und Bürgerinnen bei Kaufentscheidungen im Hinblick auf eine gesunde Ernährung besser unterstützt werden? Und darauf zielt auch dieses Label. Also ich will in den Laden gehen, ich möchte nicht erst alles studieren, sondern, wie sagt mir jemand jetzt, 3 bis 6 Sekunden haben wir zur Verfügung, um zu erkennen, ist es gut, kann ich das kaufen. Und wir wissen, dass es herausfordernd ist. Und wir sind uns aber sicher, dass es gibt kreative Köpfe, wir haben hier gute Experten, die auch wissenschaftlich dann eine Umsetzung begleiten können. Und jetzt bin ich leider ein bisschen raus. Und es gibt natürlich auch eine KI, denke ich mal, die man mit den Informationen füttern kann. Und dann wird sicherlich was Gutes herauskommen. Und uns ist bewusst, dass es also verpflichtend nur geht, wenn man also das in der EU umsetzen kann. Aber vielleicht können wir ja auch mal anfangen hier in Deutschland.
Vielen Dank, Frau Böhmenburg. Herr Joppe, wollen Sie noch ergänzen? Okay, also dann hat das Wort Kollegin Dr. Mayer. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank auch einmal für die Einschätzung. Frau Struck-Pacina, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, sehr gut, hat ja gerade schon angesprochen, auch die Problematik, dass wir eben bei Nutri-Score zum Teil diese Verwirrung auch haben, weil die Menschen gar nicht wissen, es ist innerhalb der Produktklasse. Falls mir irgendjemand aus dieser Runde beantworten kann, wieso die Produktklasse nicht einfach direkt unter den Nutri-Score geschrieben wird, würde ich mich sehr freuen, konnte mir bislang noch niemand also letztlich auch rückmelden. Ansonsten hätte ich jetzt erstmal eine Frage an die Frau Hennes und würde sie auch dann direkt nochmal an die Frau Seidel geben wollen. Nämlich die Frage, wie wir eben auch gerade den Nutri-Score und auch die verbindliche Tierhaltungskennzeichnung letztlich in ein weiterführendes Label integrieren können. Für uns Grüne sind das zwei zentrale Punkte, eben auch die Verbindlichkeit bei der Tierhaltungskennzeichnung, damit eben alle sich kennzeichnen müssen und eben nicht nur die, die sich letztlich auch über dem Mindeststandard beschäftigen, sondern halt eben alle. Und der Nutri-Score natürlich mit dem Gesundheitsmerkmal, gerne natürlich mit Vorentwicklung, wäre für uns auch nochmal zentral. Wie könnte man das umsetzen?
Jetzt nur von meinem Verständnis, war das jetzt eine Frage an die Frau Struck-Pacina oder?
Nee, das war in die Runde. Falls also irgendjemand weiß, wieso die Produktklasse nicht drunter steht, gerne mal antworten. Da weiß es sogar jemand, wenn es kurz zu beantworten ist.
Ja, jetzt also nur, wir gehen ja da nicht in den Privatdialog, sondern es muss ja alles ein bisschen geordnet sein. Dann ist jetzt der Herr Dr. Henne dran. Herr Professor Henne, bitteschön.
Demming, vielen Dank. Das ist ein häufiges Missverständnis beim Nutri-Score, dass die Produktklassen so stark differenziert sind. Wir haben das gerade tatsächlich nochmal nachgeguckt. Das sind nur 6 verschiedene. Und die häufigst genutzte ist bezeichnet als General Food. Ja, also da gibt es jetzt nicht Toastbrot und Müsli oder so etwas. Die anderen wären Cheese, Oil, Nuts, Red Meat, also ganz spezifisch Beverages ist eine auch noch. Das ergibt gar keinen Sinn, das drunter zu schreiben, weil das meiste ist General Food.
Aber vom Verbraucher erwartet man es, dass er das vergleichen kann. Aber egal, dann gerne eben nochmal an Frau Hennes und an Frau Seidel gerne.
Auf
Frau Hennes, bitte schön, Sie haben das Wort.
Danke. Also wenn man die verschiedenen Kennzeichnungen zusammenfassen will, ist gerade das, was schon angesprochen wurde, sehr wichtig, nämlich dass das die gleiche Produktklasse auch bezieht. Weil wenn der Nutri-Score produktspezifisch ist, auch wenn es oder produktklassenspezifisch ist, wir haben ja gerade gelernt, so viele sind es gar nicht. Aber es muss natürlich bei den anderen Klassifizierungen dann genau gleich sein. Und bei einem Umweltlabel oder Klimalabel, wie auch immer das aussieht, ist das, finde ich, sehr relevant, dass das für alle Lebensmittel gibt und nicht verschiedene Produktklassen. Weil sonst könnte es halt dazu führen, dass zum Beispiel ein gutes Fleisch, sage ich mal, das als grün klassifiziert wird, besser dasteht als zum Beispiel ein pflanzliches Produkt, was im Vergleich in dieser Kategorie vielleicht eher schlechter abschneidet, das dann vielleicht orange oder rot ist, obwohl zum Beispiel die Treibhausgasemissionen für ein pflanzliches Produkt besser sind. Das heißt, ich halte das für wirklich sehr relevant, dass das dann einheitlich ist und für alle Lebensmittel gilt, damit auch wirklich alle Lebensmittel verglichen werden können. Aus unserer Perspektive ist es jetzt auch gar nicht so relevant zu unterscheiden, wähle ich Müsli A oder wähle ich Müsli B, sondern dass die Verbrauchenden nachhaltige Ernährungsstile entwickeln können, vor allem halt hin zu mehr pflanzlichen Produkten, weniger tierischen Produkten.
Vielen Dank. Und dann ist die Frau Seidel noch angesprochen. Bitte schön.
Ja, tatsächlich wäre das auch aus unserer Sicht relevant, dass das Label, egal in welcher Form, tatsächlich auch einheitlich und verpflichtend kommt, weil je öfter ich es im Supermarkt sehe, desto mehr nutze ich es dann auch und desto besser kann ich auch erlernen, was sich dahinter verbirgt. Und da wäre dann tatsächlich auch die Informationskampagne ein wichtiges Instrument, um die Nutzungsfreundlichkeit zu unterstützen, eben um dieses Missverständnis, was wir beim Nutri-Score leider immer noch viel zu häufig finden, um dem vorzubeugen. Und das muss gar nicht alleine durch die Bundesregierung passieren. Das sehen wir auch in Frankreich oder auch in Belgien, die ganz kreative Lösungen gefunden haben, da mit dem Lebensmitteleinzelhandel, mit der Lebensmittelwirtschaft zusammenzuarbeiten, in Form von Aktionen, Werbung etc. für bestimmte Produkte, die eben mal ein A tragen. Und das dann eben eine Win-Win-Win-Situation ist, auch für den Lebensmitteleinzelhandel und für die Wirtschaft, dort nette Verbraucherinformationen rauszugeben und ihre Produkte entsprechend zu bewerben. Ansonsten tatsächlich würde es aus unserer Sicht auch Sinn machen, nicht alle Kategorien in einen Topf zu schmeißen, sondern das eben als Matrix abzubilden, weil wir tatsächlich unterschiedliche Präferenzen auch haben. Dem einen ist Tierwohl wichtiger, der andere möchte eher auf die Nährwertqualität gucken. Und um da eben nicht zu Missverständnissen zu führen oder gar zu Enttäuschung, würde es aus unserer Sicht sinnvoll sein, da ein bisschen die Komplexität zu reduzieren und die einzelnen Skalen separat abzubilden. Das haben wir ja auch in Frankreich gesehen. Da gab es im Übrigen ja auch noch den Remunera-Score, also den Entlohnungsscore für die Landwirtinnen, um das eben alles separat abzubilden. Aber wichtig auf jeden Fall, verpflichtend und eine gute Informationskampagne.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die FDP. Es stehen 5 Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Kollegin Hauser, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank auch für die bisherigen Ausführungen. Das Label soll ja nach den Wünschen nicht nur deutsche Produkte kennzeichnen, die ausschließlich deutsche Rohstoffe verwenden, sondern für alle Produkte gelten, die Umweltwirkung von Acker bis Supermarkt abbilden. Damit werden nicht nur die Produktionsweisen der deutschen Landwirte und der vor- und nachgelagerten Unternehmen der deutschen Lebensmittelwirtschaft abgebildet, sondern auch die der ausländischen Lieferanten aus aller Welt. Herr Mieles, ich würde Sie gerne noch mal konkret nach Ihrer Meinung fragen, wie viele Länder sind durchschnittlich denn an der Produktion der Lebensmittel beteiligt, die mit diesem Label gekennzeichnet werden sollen? Und wie könnte aus Ihrer Sicht eine transparente Darstellung aller Umweltauswirkungen, also wie beispielsweise Wasserfeinstaub, CO2, Lach- und Methangase, Nitratauswaschung und so weiter, dieser Lebensmittel in unseren deutschen Geschäften aussehen? Danke.
Ja, vielen Dank. Die Frage ging an den Bundesverband Lebensmittelhandel. Ja, Herr Mieles, bitteschön.
Dankeschön. Die ich sag mal, exakten Daten haben wir leider nicht jetzt, aus wie vielen Herkünften die Produkte kommen. Das wird sicherlich eine hohe Komplexität haben. Allerdings, wir sprechen uns ja für den Lebensmittelhandel aus, für einen freiwillig verpflichtenden Ansatz auf europäischer Ebene. Und ich denke mal, man würde hier in einem ersten Schritt auch mit, ich sag mal, Monoprodukten beginnen, dass man erst später dann zu zusammengesetzten Produkten voranschreiten würde. Dort ist die Komplexität überschaubar und wir hätten durch diesen freiwillig verpflichtenden Ansatz, also wer mitmacht, muss sich dann an Regeln halten, auch Flexibilität für die Unternehmen hier zu agieren. Das Ganze müsste natürlich wissenschaftsbasiert sein, das ist klar, das müsste neutral ausgearbeitet werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf auch, ich sag mal, Importware schauen, also nicht national, nicht europäisch, sondern dann was von Drittländern reinkommt, müssten wir hier Anerkennungsverfahren haben, dass wir dort auch nicht, ich sag mal, hier einen Binnenmarkt abschotten und die Möglichkeit auch haben, Ware aus Drittländern eben auch über so ein System hineinzubekommen.
Vielen Dank. Meine zweite Frage
richtet. Vielen Dank. Kollegin Harzer hat das Wort.
Meine zweite Frage richtet sich an die Frau Professor Riesius, die online zugeschaltet ist. Ich weiß nicht, ob sie noch mithört.
Frau Riesius, ja, hören Sie uns?
Dankeschön. Allein die Frage, wie Bio unter diesem Label leiden könnte und die Überlegungen, wie die Schwächen von Bio in diesem Label kaschiert werden können, zeigt, wie sich die verschiedenen Interessengruppen bereits jetzt die Rosinen herauspicken. In einem Label, das von Wasser über Feinstaub bis hin zu CO2-Gasen, alles, was ich vorhin schon aufgezählt habe, alles abbilden soll, gibt es viele verschiedene Interessengruppen, die einen Vorteil daran sehen, wenn bestimmte Aspekte für die Labelkategorie besonders ins Gewicht fallen und andere Aspekte nur eine untergeordnete Rolle spielen. Beispielsweise ein Bio-Schweinehalter hat sicher kein Interesse, möglicherweise, dass Luftverschmutzung oder Klimagase eine große Rolle spielen, dafür aber die Biodiversität. Wie kann man nach Ihrer Meinung bei einem solchen Label sicherstellen, dass keine Klientelpolitik betrieben wird, sondern dass das Label am Ende wirklich das abbildet, was für die Umwelt am besten ist, in allen Regionen der Welt, unter allen unterschiedlichsten Geschäftsmodellen unserer Märkte? Und bei einem Bonus-Malus-System würde das nicht genau das Ziel untergraben und jeder würde herausstellen, wo er selber gerade am besten ist?
Frau Professor Riesius, bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, auch von mir vielen Dank. Und ich möchte jetzt eigentlich auch nur noch mal unterstreichen, also es ging ja auch dem Bürgerrat darum, oder das, was in den Empfehlungen dann letztendlich gelandet ist, einen Start zu machen für eine klare Kennzeichnung. Ich glaube, wir können jetzt mit einer Kennzeichnung nicht alles direkt vereinen, was wir vielleicht vereinen wollen. Dennoch möchte ich auch noch mal stark machen und vielleicht auch noch mal ein bisschen eine Weite reinbringen, dass es durchaus ganz viele Bemühungen und Anstrengungen gibt, auch wirklich planetar unterschiedliche Dimensionen gleichzeitig zu berücksichtigen. Aber auch da sind wir ja auch als Wissenschaftler alle noch auf dem Weg. Und da jetzt quasi auch die Bemühungen ernst zu nehmen, sozusagen einen neuen Standard für eine Kennzeichnung zu setzen, die auf die dann auch Verbraucher reagieren können. Also es ist alles schon gefallen eigentlich mit einer Kennzeichnung, mit einer Infokampagne, auch ganz klar, auch von den Bürgerräten ja auch direkt verknüpft, so dass quasi ein neuer Standard für eine Bewertung anfangen kann, die ja sozusagen auch eine staatliche Breite hat und eben dann auch das Vertrauen garantiert, dass ein neuer Standard gesetzt wird, der dann ja wieder für alle gleich ist sozusagen. Also die Wettbewerbsbedingungen sind ja dann neu gesetzt und orientieren sich an einer Lobby, sozusagen der Naturlobby, die ja für alle gleich neu bewertet werden muss und dann auch weiterentwickelt werden muss. Also es gibt schon viele, viele Dimensionen, die man auch berücksichtigen kann. Und ich möchte jetzt auf das planetare Health, also das planetare Gesundheitskonzept auch nochmal verweisen, das ja schon mehrere Dimensionen gleichzeitig berücksichtigt. Aber auch nochmal sagen, dass es ganz wichtig ist, irgendwo zu beginnen. Und da wird eine Neubewertung stattfinden. Und da braucht es, glaube ich, auch jetzt nicht nur eine eigene Dimension von, ist jetzt Bio schlechter oder Bio weniger gut, sondern es geht darum, etwas weiterzuentwickeln und da werden einige Produktkategorien besser abschneiden, einige schlechter, aber es geht darum, neu und auch eben für die Verbrauchenden klar kennzeichnen zu können, wo der Startpunkt ist und wie sich das dann auch gemeinsam weiterentwickeln kann. Ja.
Vielen Dank. So, das Wort hat die AfD. Ich stehe in 4 Minuten vor Frage und Antwort zur Verfügung. Kollege Janich, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Dr. Demming. Die Studie Einstellung und Engagement von Verbrauchern in der Nachhaltigkeitstransformation aus dem Jahr 2022, herausgegeben vom Umweltbundesamt, kommt zu dem Ergebnis, dass 82% der Verbraucher beim Kauf von Produkten Akten mit Siegeln, die sich an ein Umweltversprechen ausrichten, verunsichert sind. Wie kann man Ihrer Meinung nach den Verbrauchern diese Verunsicherung nehmen? Das heißt, welche Maßnahmen würden Sie den Verantwortlichen vorschlagen, damit das neue staatliche Logo nicht eins unter vielen ist und somit die Verwirrung unter den Konsumenten noch weiter ansteigt?
Herr Professor Deming, bitteschön.
Vielen Dank. Das ist tatsächlich so, dass viele Konsumenten verunsichert sind. Das hat natürlich auch was mit der Flut an Siegeln und Labels zu tun. Wir haben gerade das Wort Label-Dschungel schon gehört. Ein erster Schritt, um diesen Dschungel zu lichten, ist eigentlich von der Gesetzgebungsseite der EU schon begonnen worden, kann man sagen, nämlich mit der Green Claims Richtlinie, die eigentlich sagt, dass nicht staatlich regulierte Umweltaussagen in stärkerem Maße als bisher untersagt sind oder zumindest weniger stark möglich sind. Und das bereitet eigentlich auch den Weg. Wir brauchen eine einfache, verständliche, leicht zu verstehende Möglichkeit. Das heißt ja nicht, dass die Aussage, dass die meisten verunsichert sind, heißt ja nicht, dass es den meisten egal ist. Das zeigen ja auch die 88,5% aus dem Bürgerrat. Ich fasse das jetzt mal als ein valides Votum der Bürger und Bürgerinnen auf. Das ist denen eben nicht egal. Sie wünschen sich nur mehr Einfachheit und mehr, ja, ich sag mal, Begleitung vielleicht. Auch darüber haben wir schon gesprochen.
Kollege Janich, bitteschön.
Ja, meine zweite Frage geht an Herrn Professor Dr. Hagenmeier. Inwieweit wäre ein staatlich verpflichtendes Logo für alle Produkte in Deutschland und vor allem auch in der EU nach Ihrer Auffassung und Expertise juristisch umsetzbar?
Herr Professor Hagenmeier, bitteschön.
Ich glaube, das wäre nicht umsetzbar. Ich glaube, wir sind hier so ein bisschen wie in dem Märchen des Kaisers Neue Kleider. Sie alle wissen, dass Sie dieses Label nicht beschließen können. Ich habe auch eine Kronzeugin dafür. Renate Künast hat bei der Übergabe des Bürgergutachtens gesagt, das werden wir in dieser Legislaturperiode nicht schaffen können. Und das ist auch so. Das europäische Recht geht hier bei der Lebensmittelkennzeichnung vor und der europäische Gesetzgeber hat ja schon geregelt. Bei gesundheitsbezogenen Angaben, bei der Lebensmittelkennzeichnung, bei der Umweltwerbung ist er gerade dabei. Zum Tierwohl gibt es auch Gesetzgebungsinitiativen. Die neue Kommission hat extra einen Tierwohlkommissar eingesetzt, der das Recht hier überarbeiten und verbessern soll. Deshalb sehe ich aus europarechtlicher Sicht keine Möglichkeit für den Bundestag, hier ein solches Label zu beschließen.
So, Kollege Janich.
Ich nehme mit.
Gut, dann kommen wir jetzt zur Gruppe Die Linke. Es stehen 2 Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die bisherigen Statements. Meine Frage geht an Christiane Seidel von VZBV. Wir haben ja schon vieles gehört, wie realistisch und unrealistisch das Label gehalten wird bei den Schwierigkeiten, die es bei bekannten Labeln gibt. Würden Sie das auch so einschätzen? Und Sie haben in Ihrem Statement auch von sozialen Punkten im Label gesprochen. Würden Sie diese Komponente in dieses eine Siegel mit aufnehmen? Und wenn ja, warum ist es wichtig?
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ja, tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass es tatsächlich sehr schwierig wird, durchzusetzen, einmal aufgrund der europarechtlichen Gegebenheiten, die wir haben, auch wenn die gesundheitsbezogenen Angaben auf EU-Ebene noch nicht ausreichend geregelt sind. Wir warten ja zum Beispiel noch auf die Nährwertprofile, die stehen jetzt seit über 10 Jahren aus. Aber nichtsdestotrotz sehen wir ja, dass wir mit dem Nutri-Score ein valides System haben, was wissenschaftlich fundiert ist und was eigentlich auch gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber selbst dort kommen wir eben aufgrund des politischen Widerstands auf europäischer Ebene nicht weiter. Wenngleich sich das System natürlich auch in Frankreich und auch in Deutschland bewährt hat. Wir haben zahlreiche Studien, vor allem aus Frankreich, die zeigen, dass der Nutri-Score VerbraucherInnen hilft, eine gesündere Kaufentscheidung zu treffen. Trotzdem kommen wir hier politisch nicht weiter. Und auch das Tierwohlkennzeichen, das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, was natürlich in der Kriterienlage wesentlich komplexer ist, stößt hier eben dann auch politisch an seine Grenzen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, das Ganze verpflichtend und einheitlich umzusetzen. Ja, wir würden tatsächlich auch die sozialen Aussagen abgebildet sehen wollen. Für uns wäre es aber in erster Linie tatsächlich auch wichtig, eine bereinigende Wirkung zu erzielen, so ähnlich wie wir das jetzt auch mit der Green Claims Directive machen, dass wir eben erst mal sagen, was nicht als sozial beworben werden darf, was tatsächlich im Bereich der Irreführung liegt, um dort tatsächlich auch erst mal die Siegel vom Markt und die Aussagen vom Markt nehmen zu können, besser vom Markt nehmen zu können als momentan, um dann eben auch vielleicht in der zweiten Stufe, in einem zweiten Vorgang für ein einheitliches Label zu werben. Aber tatsächlich erstmal die bereinigende Wirkung, um dann vielleicht später das auch in ein einheitliches Label aufnehmen zu können.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage-Antwort-Runde. Und ich möchte ausdrücklich auch noch mal dazu ermuntern, auch die Teilnehmenden und wissenschaftlichen Begleiter des Bürgerrates mit einzubeziehen in die Fragerunde. Das ist doch manchmal sehr erhellend, wenn man auch mal hört, was wurde damals eigentlich diskutiert, was hat eigentlich zu diesen Empfehlungen geführt. Und ich beginne jetzt wieder mit der SPD. Ihr habt auch noch ein bisschen Zeit vom letzten Mal. Das Wort hat die Kollegin Hagel-Kehl. Bitte schön.
Danke schön, Herr Vorsitzender. Das mache ich jetzt auch gleich. Der Aufforderung leiste ich jetzt Folge. Ich wollte sowieso unsere beiden Bürgerräte, die hier anwesend sind, mal fragen, weil es wurde ja jetzt viel gesagt. Also es hieß vom Lebensmittelverband, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind überfordert mit so einem Label. Es hieß von der DEHOGA, die Leute würden das gar nicht wollen, sondern die wollen gar nicht eine solche Auszeichnung haben. Und jetzt mal Ihre Meinung dazu, weil Sie haben das ja als im Ranking doch hoch bewertet. Also, und Sie sind ja Bürgerinnen und Bürger und Verbraucherinnen und Verbraucher in dem Fall gewesen. Also der Querschnitt der Gesellschaft. Was sagen Sie zu diesen Aussagen?
So, vielen Dank. Also am Bürgerrat, wer möchte von Ihnen? Herr Joppe, bitteschön.
Also das Label sollte eigentlich nur für Lebensmittel, die man kaufen kann, gelten. Im Hotelgewerbe wird verarbeitete Lebensmittel verwendet. Da hat das Label im Prinzip gar nichts zu tun, beziehungsweise das Hotelgewerbe hat gar nichts mit dem Label zu tun.
Frau Böhmelburg, bitte schön.
Ach so, Herr Jensen.
Ja, Herr Joppe. Dann noch etwas. Schalten Sie das Mikro noch mal ein.
Also, dann noch etwas. Der Bürgerrat wollte Vereinfachung. Und der Nutri-Score, jetzt als Beispiel genommen, der wird hier öfters gesagt. Wie kann ein pappiges Weißbrot den gleichen Wert haben wie ein Vollkornbrot? Da fühlt sich der Verbraucher ein wenig hinters Licht geführt. Der müsste staatlich verpflichtend werden, dann wäre er eventuell, dann müssten Sie Klarheit schaffen. Danke.
Vielen Dank. Frau Böhmelburg, möchten Sie noch was dazu ergänzen?
Ja, gerne ganz kurz. War ja eben die Frage, aber es ging darum, dass wir uns überfordert fühlen würden, wenn jetzt ein neues Label käme. Ja, natürlich, wenn das einfach draufgebatscht wird.
Können Sie ein bisschen ans Mikro gehen?
Ja, klar. Wenn das einfach nur auf der Verpackung jetzt erscheint, dann sind wir natürlich überfordert. Deswegen haben wir auch in unserer Empfehlung gesagt, es ist zwingend erforderlich, dass eine Informationskampagne im Vorwege passiert, damit der Verbraucher dann auch weiß, wie er mit diesem neuen Label, was sicherlich im ersten Moment sehr irritierend ist, weil man, und vielleicht auch verwundernd, wenn es nur noch ein Label gibt und die anderen Label vielleicht dann auch auf der Rückseite erscheinen. Wir wollen sie ja nicht verschwinden lassen. Weiß ich nicht, ob es rechtlich überhaupt möglich ist. Aber wir wollen gerne, dass dieses eine Label vorne präsent ist, platziert ist und dass die Verbraucher wirklich wissen, ich kann diesem Label trauen, weil es ist ein staatliches Label. Es ist nicht von irgendeinem Unternehmen draufgesetzt, so wie es heute ist. Genau. Deswegen glaube ich nicht, dass wir überfordert sind. sondern es müssen aber die Voraussetzungen geschaffen werden, dass wir damit umgehen können.
Vielen Dank, Kollegin Hagel-Kehl. Ja.
Auch vielen Dank für die Antworten. Jetzt noch meine Frage an Herrn Professor Hagenmeier. Sie sagen gerade, es geht gar nicht, dass der Bundestag so etwas beschließt, dass wir so ein Label einführen. Jetzt frage ich Sie, warum haben die Franzosen sowas machen können? Warum machen sich die Dänen auf dem Weg? Also warum machen es dann andere Länder? Soweit ich weiß, sind die auch in der EU.
Professor Hagenmeier, bitteschön.
Ja, nach meiner Erfahrung machen die Franzosen vieles, was dann der Europäische Gerichtshof korrigieren muss. Und das ist in Frankreich so Praxis. Dänemark kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist sicher richtig, dass wenn deutsches Recht gegen europäisches Recht verstößt, es von deutschen Behörden und Gerichten nicht angewendet werden darf. Ich finde es auch schade, dass kein Mensch aus der Lebensmittelüberwachung heute hier ist. Ich kenne die aus der Praxis, wie die dieses Label, wenn sie es denn beschließen sollten und wenn sie es beschließen dürften, wie die das überwachen sollen. Das weiß ich nicht. Den Nutri-Score überwachen Sie auch nicht. Es ist unmöglich.
Vielen Dank, Kollegin Hagel-Kehl, bitte schön.
Gut, danke schön. Also dafür gibt's ja auch, dafür soll ja auch der Staat eigentlich diese Daten zur Verfügung stellen. Also so habe ich zumindest auch aus den verschiedenen Studien gelesen. Meine Frage geht jetzt wieder an, ich schätze mal an Frau Hutter, Frau Professorin Hutter. Ich kann aber auch Ihr Kollege, ich weiß jetzt nicht, wer der Spezialist ist, die Hersteller. Also wir haben ja auch Hersteller hier am Tisch sitzen. Was glauben Sie, welche Auswirkungen oder welche Reaktion es auf die Hersteller hätte, wenn Sie jetzt so ein, wenn wir so ein Label einführen würden, wenn so ein Label käme? Glauben Sie, dass Sie auch dann Ihre Produkte vielleicht so verändern würden, dass sie entsprechend gut gelabelt werden? Oder was? Wie schätzen Sie das ein?
Frau Professor Hutter, bitteschön.
Ja, danke für die Frage. Also angenommen, es käme von staatlicher Seite und wäre verpflichtend, würde das natürlich ja erstmal Transparenz schaffen und zum Beispiel dazu führen, dass manche Produkte grün, manche gelb, manche rot wären, wenn es zum Beispiel so eine Ampelkennzeichnung würde. Das hat oder könnte zur Folge haben, dass natürlich Hersteller von solchen Produkten, die eher im schlechteren Bereich, also zum Beispiel orange oder rot angesiedelt sind, von den Verbraucherinnen und Verbrauchern eher gemieden werden. Und dann in einem zweiten Schritt natürlich die Hersteller animieren könnte, man muss da immer im Konjunktiv sprechen, ja, ihre Rezepturen oder ihren Rohstoffbezug dahingehend zu verbessern, um sich zum Beispiel von einem Rot oder Orange in einen besseren gelben oder irgendwann mal einen grünen Bereich zu bewegen. Das heißt, in einem zweiten, dritten Schritt könnte es dazu führen, dass wir nachhaltigere Lebensmittel haben. Ja.
Kollegin Hagel-Kehl, bitteschön.
Dankeschön. Jetzt wurde auch viel gesagt, also nochmal meine Frage auch an die beiden Professoren. Also jetzt wurde auch viel gesagt vom wegen, also Bio wird dann schlechter bewertet. Glauben Sie, dass es das Auswirkungen gäbe? Und Sie haben ja auch in Ihr, also Sie haben ja mit vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern auch gearbeitet. Glauben Sie auch als zweiter Teil der Frage, dass ein bestimmtes Ranking auch da ist zwischen den einzelnen Kriterien? Also dass man sagt, weil das ist ja oft bei den Verbrauchern so, dass die sagen, ja, mir ist jetzt das wichtiger, dass es regional ist oder dass es gesund ist oder Tierwohl oder was auch immer. Also was sagen Ihre Studien dazu?
Herr Professor Demmer, bitteschön.
Wenn ich darf, würde ich gerne noch mal ganz kurz einen Punkt ergänzen. Wir müssen da eigentlich gar nicht im Konjunktiv bleiben. Diese indirekten Effekte von Labels, dass eben Hersteller darauf reagieren, die sehen wir im Nutri-Score tatsächlich schon. Also große Hersteller verändern ihre Rezepturen. Ich nenne jetzt einfach mal einen großen Tiefkühlpizzenhersteller, der Rezepturen verändert. Und das ändert tatsächlich auch was für alle Verbraucher, egal ob sie auf das Label achten oder nicht. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Franzosen zurück. Die französische Regierung bzw. das französische Gesundheitsministerium hat auch eine ganz große Studie finanziert. Das finde ich ziemlich smart, weil die haben, bevor die das eingeführt haben, nämlich geguckt, wie wirken sich nämlich unterschiedliche Vorschläge aus. Das ist eigentlich viel besser als Trial and Error zu machen. Und da wurden unter anderem 1 Million Labels in 60 Supermärkten geklebt. Und da wurde herausgefunden, dass der Nutri-Score das einzige Nährwertkennzeichnungssystem ist, was wirklich wirkt. Jetzt muss ich ganz kurz noch mal nachfragen. Was war denn Ihre jetzige Frage?
Das Ranking zwischen, also was der Verbraucher jetzt sagt, mehr Gesundheit ist wichtig,
ja,
oder mehr?
Ja, also die Grundaussage muss sein, Nachhaltigkeit, wenn ich mich darauf mal beziehe, ist deutlich komplexer als Gesundheit. Und Gesundheit ist ja schon komplex. Bislang sind wir im Blindflug. Wir haben also gar keine Anhaltspunkte. Deswegen müssen wir heuristisch an wenigen Dingen uns langhangeln. Bio ist so eine Möglichkeit. Das ist ein binäres Signal. Bio ist immer besser als das oder immer nachhaltiger als das Nicht-Bio-Pendant. Das ist wahrscheinlich eine richtige Heuristik. In der neuen Welt würde es heißen, Bio ist generell auch immer besser oder nachhaltiger als das Pendant, konventionell. Aber nicht jedes Bio-Lebensmittel ist unbedingt nachhaltig. Zum Beispiel, ich sag mal, ein Bio-Kaffee, ja, ist jetzt eher auch ein nicht so nachhaltiges Lebensmittel und wir sollten davon jetzt nicht zu viel konsumieren. Ja, das ist anders als ein Bio-Apfel vielleicht. Ja. Also insofern, es wird komplizierter und das wird vielleicht manche Verbraucher auch verwirren, aber die Grundaussage bleibt, wie ich gerade sagte, in der gleichen Kategorie, das gleiche Produkt betreffend, wird sich da wahrscheinlich nichts ändern.
Vielen Dank, Herr Professor Bemming. Frau Professor Hutter, wollen Sie noch ergänzen?
Ich würde noch ergänzen zu den unterschiedlichen Kategorien. Das hatten Sie ja auch gefragt, Biodiversität, Klima und so weiter. Also aus unserer Studie hat sich gezeigt, dass die allermeisten Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht sagen können, mir ist das eine oder das andere wichtiger, sondern dass eine grundsätzliche Richtung, das ist, was gewünscht ist. Die allerwenigsten haben sich jemals damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen hat denn meine Ernährung auf die Biodiversität. Aber ein grundsätzliches Gefühl für Umwelt, das haben die meisten. Und ich glaube, darum geht es, auch wenn ich mal in Ihre Richtung schaue.
So, vielen Dank. Kollegin Hagelkehl, bitte schön.
Darf die Kollegin Schierenbeck eine Nachfrage stellen?
Die Kollegin Schierenbeck darf natürlich auch eine Frage stellen. Liebe Peggy, bitte schön, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank in die Runde. Spannende Diskussion. Ich möchte es gerne noch mal eben unterstützen, was den Nutri-Score anbelangt. Denn tatsächlich war es so, dass sich 2018 Frankreich freiwillig aufgemacht hat, den Nutri-Score umzusetzen. Und es waren die Verbraucherinnen und Verbraucher, man höre und staune, die das nach vorne getrieben haben. Die gesagt haben, wir orientieren uns daran. Und dann sind die Hersteller nachgezogen und haben gesagt, okay, wenn das ein Kriterium ist, unsere Produkte an den Markt zu bringen oder auf den Markt zu bringen, dann machen wir das. Und dann haben sich die Zusammensetzung, also die Nährstoffe tatsächlich verändert im Nutri-Score, weil jeder natürlich aus der Kategorie den besten Score haben wollte. Und das ist ein sehr, sehr positiver Wettbewerb. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, der Nutri-Score hat gewisse Mängel. Die wird man sicherlich im Laufe der Zeit auch aushebeln können. Denn wenn wir ein perfektes Produkt, ein perfektes Label auf den Markt bringen könnten, dann hätte es schon irgendjemand getan. Wichtig ist aber, dass wir anfangen damit und wichtig ist auch, dass wir es fortführen. Und wir haben jetzt hier unsere Discounter, unsere beiden größten Discounter, die sich freiwillig auch auf den Weg machen. Und das machen sie sicherlich nicht aus sozialer Verantwortung, sondern machen sie, weil sie damit ihr Geschäft stärken. Davon würde ich jetzt mal ganz groß ausgehen. Also der Nutri-Score ist wichtig, er gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern schnelle Orientierungen. Genau das ist das, was wir wollen. Und die Rezepturen verändern sich. Auch das ist das, was wir wollen. Vielen Dank.
So, vielen Dank. Ich habe jetzt keine spezielle Frage gehört, ein Statement, aber auch das ist zulässig. Jetzt haben wir noch 18 Sekunden. Das ist alles schon. Okay, dann kommen wir zu der CDU-CSU-Fraktion. Das Wort hat Kollegin Stumpf.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Bürgerrat, gezielt mit drei Fragen. Haben Sie sich vor Ihrer Teilnahme im Bürgerrat bei Ihren Einkäufen oder bei den Besuchen der Gastro an Labels oder Gütesiegel orientiert und hat sich Ihr Blick oder Ihre Bewertung seitdem verändert? Und die dritte Frage geht dahin, was mir wichtig wäre, wenn Sie das Label fördern, wie Sie es in den Empfehlungen drin haben, möchten Sie das auch für ausländische Produkte oder nur, wie es die Bundesregierung macht, aktuell für inländische Produkte? Weil das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, was die größte Kritik der Union ist, dass es ja für deutsches Fleisch gilt, aber das argentinische Rindfleisch, was einen höheren CO2-Abdruck hat, was Sie ja eigentlich dann gerade in einem neuen Label berücksichtigt werden sollte, dass dies nicht berücksichtigt wird aktuell. Da würde mich ja Ihre Einschätzung zu den drei Punkten, also einmal mal die Frage beim Einkaufen, bei der Gastro und ob ausländische Produkte auch einbezogen werden müssen.
So, ein ganzer Strauß an Fragen. Herr Joppe, bitteschön.
Also da, ich habe, bevor ich im Bürgerrat war, habe ich schon immer auf Tierwohl geachtet, um es mal so zu sagen. Ich habe überwiegend in Restaurants gutes Fleisch gegessen, also von regionalen Bauern, die überwiegend Weideschlachtung machen zum Beispiel. Weil ich finde, konventionelle Schlachtung ist etwas grenzwertig. Und zu dem Label, das Label soll für alle in Deutschland hergestellten Lebensmittel sein. Auch von, auch im Prinzip hergestellten und veräußerten Lebensmittel, die hier verkauft werden. Wenn die jetzt aus dem Ausland kommen, dann gilt, gilt dieses Label auch für diese Lebensmittel. Danke.
So, wollen Sie, Frau Bimmelbult, noch was ergänzen? Oder?
Ja, sehr gerne. Also vor meiner Teilnahme hat mich diese Label-Dschungel schon irritiert. Und ich fand das mehr als verwirrend. Und ganz interessant war eben, das Thema Label und Kennzeichnung war eigentlich auch der Grund, weshalb ich mich überhaupt entschlossen habe, am, ja, am Bürgerrat teilzunehmen. Und wir haben das natürlich nachher auch runtergebrochen mit dem Label. Am Anfang hatten wir ja auch gesagt, die Schriftgröße ist zu klein auf den Verpackungen und viele, viele Themen dazu gehabt. Und mein Blick hat sich verändert, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde das jetzt noch viel schlimmer, weil ich gucke noch viel bewusster auf die Produkte und denke, mein Gott, ich habe da so einen kleinen Joghurtbecher und habe da 5 verschiedene Labels und was sollen die mir eigentlich alle sagen? Also ich finde das also noch viel irritierender aktuell als vorher, wo ich vielleicht noch nicht ganz so intensiv drauf geschaut habe. Und die andere Frage hatte Herr Joppe ja schon.
Vielen Dank. Kollegin Stumm, Kollege Auen haben wir von der CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mir geht es ähnlich wie Ihnen bei den Dschungel der Labels, die drauf sind. Nachfrage von meiner Seite, welche Rolle spielt bei Ihnen rein jetzt die Herkunft? Ob es das Fleisch aus Deutschland ist oder aus Argentinien, wie werden Sie das als Verbraucherinnen und Verbraucher dann beim Einkaufen? Oder soll das stärker auch gelabelt werden dann? Rein die Herkunft.
So, die Frage ging auch an den Bürgerrat. Wer möchte darauf antworten? Frau Bimmelburg, bitteschön.
Also ich kaufe aktuell nur Fleisch aus Deutschland. Also mir ist der Weg zu weit, also für das Tier. Aber wichtig finde ich grundsätzlich, dass das Herkunftsland gekennzeichnet ist.
Vielen Dank, Kollege Auenhammer.
Durch ein einfaches Kennzeichen, eine Deutschlandfahne oder ein D zum Beispiel oder dergleichen. Jetzt haben Sie auch angemerkt, dass gerade beim Einkauf die Kennzeichnung wichtig ist. Jetzt hat Frau Hartges ausgeführt, dass gerade in der Gastronomie ja auch sehr viel verzehrt wird und vor allem auch, dass wir hier Gaststätten auch ihr eigenes Label, also ihr eigenes Marketing haben. Dadurch, dass sie sagen, wir haben das Fleisch vom Bauern XY, wir haben das Gemüse vom Bauern XY. Deshalb Frage an den De Hoga und Frau Hartges, wie schätzen Sie das ein? Ist es notwendig, hier noch mehr zu informieren? Weil ich sehe auch eine Konkurrenzsituation. Ich kenne viele hochwertige Gastronomiebetriebe, die klipp und klar sagen, wir haben die Produkte von A und B und von hier und setzen sich davon ab von einer Billiggastronomie, sage ich jetzt einmal so. Ist das nicht dann eine Gefahr auch für die gesamte Branche?
Frau Hartges, bitteschön.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Auenhammer. Nein, das ist Markt, das ist Marktwirtschaft. Da, wo die Nachfrage ist, und ich kenne gerade auch in Bayern wunderbare Betriebe, die sich total regional, saisonal aufgestellt haben. Frische Küche, die machen transparent, woher sie ihr Gemüse beziehen. Also teilweise sind die sogar also mit Werbung, also die Landwirte oder Lebensmittelhandwerksbetriebe in der Speisekarte dargestellt. machen vielleicht auch eine Kofinanzierung. Also das ist eine echte Win-Win-Situation, weil man die Region vermarktet. Ja? Also, weil hier geht es um regionale Wertschöpfung und das ist ja eigentlich wunderbar, wenn das irgendwo funktioniert. Und wenn es die Gäste interessiert, die Gäste nachfragen, ja, dann werden immer mehr Gastronomen dem auch Rechnung tragen. Und das Gleiche gilt eben auch für Bio. Und natürlich kann der Betrieb auch mehr Geld dafür nehmen. Ja, also für ein hochwertiges Stück Fleisch, für Biofleisch. Aber am Ende muss es eben auch die Konsumbereitschaft der Gäste hergeben. Und das ist eben in Zeiten der Inflation 2022 war es total schwierig. Da sind die Bio-Umsätze massiv eingebrochen. Und auch im Moment habe ich den Eindruck, dass da die Nachfrage nicht so hoch ist. Also die Bereitschaft ist ja da, aber es muss funktionieren. Ich glaube, insgesamt ist viel mehr zu investieren in die Verbraucheraufklärung. Und das beginnt schon in der Schule, wenn es um Ernährungsbildung geht und auch insgesamt. Weil also es mutet etwas merkwürdig an, wenn der Minister jetzt überall Werbung macht. Sie wollen auch mit Bio werben, dann lassen Sie sich auszeichnen. Aber wie komplex und aufwendig eine Biozertifizierung ist, die Kosten sind vergleichsweise gering mit 200 bis 800 Euro, aber der ganze Dokumentationsaufwand und auch der Aufwand, dann das zu separieren, du musst ja Bio streng trennen von Nicht-Bio-Ware. Ja? Also das muss viel einfacher werden und es muss auch möglich sein, dass ein Betrieb, sag ich mal, Bio-Gemüse auf der Karte kennzeichnen kann, ohne dass er sich direkt komplett zertifizieren lassen muss. Also ich glaube, dann steigt vielleicht auch die Akzeptanz für Bio und da sind wir ja vielleicht auch nicht unwichtige Multiplikatoren. Also wir brauchen hier einfache, pragmatische Regelungen und lassen Sie uns erst auf Freiwilligkeit setzen. Es ist ein lernender Prozess. Und gegen die Wirtschaft, gegen die Menschen kriegen Sie die Dinge auch nicht umgesetzt. Und wir wollen ja alle nicht, dass noch mehr Betriebe wegsterben. Und die Situation ist wirklich alles andere als fröhlich in der Branche. Ich habe die Umsatzwerte eingangs erwähnt. Und ich kann nur sagen, Hände weg von mehr Bürokratie und vor allen Dingen völlig praxisfremder Bürokratie. Das können wir nicht gebrauchen.
Kollegin Stumpf, bitteschön.
Ja, ich bleibe gleich bei Ihnen. Ich habe noch eine Nachfrage. Sie hatten es gerade ausgeführt zum Thema Biozertifizierung. Liegen Ihnen denn Erkenntnisse vor, wie viele Unternehmen der Hotellerie oder Gastronomie diese Biozertifizierung haben und wie viel davon das Siegel tatsächlich nutzen und aushändigen und wie Ihre Erfahrungswerte hier sind? Und Punkt zuvor mit dem Thema regional teile ich 150-prozentig. Ja. Finde ich wichtig, kenne ich auch aus meiner Erfahrung. Regionalität wird groß geschrieben. Ja. Beim Thema Bio stelle ich fest, ist wieder Frage vom Preis. Und man merkt halt, dass das Verbraucherverhalten manchmal dann doch in eine andere Richtung geht. Deswegen mal die Frage, ob Sie zum Bio das nochmal ausführen könnten.
Frau Hartges, noch gut 20 Sekunden reicht
Ihnen das? Ja, sehr gerne. 2500 Betriebe sind aktuell zertifiziert, ausweislich der Auskunft des BMÜL, Frau Staatssekretärin Dr. Nick. Mehr haben wir dazu nicht gefunden. Die 16 Kontrollstellen geben dazu keine Auskunft, wie wir heute erfahren mussten. Ja, und man muss einfach sehen, die Bereitschaft, das zu machen, ja, die setzt einfach voraus, ein gutes Gefühl zu haben, dass bei mir in meinem Betrieb mit meiner Zielgruppe die Gästenachfrage auch da ist. Ja. Er kann das Risiko nicht eingehen und sich biozertifizieren lassen, Bioware hochpreisig natürlich anbieten. Und wenn keine Nachfrage da ist, dann funktioniert es halt nicht und er schreibt Verluste. So, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wie gesagt, der ganze Dokumentationsaufwand, die Vorhaltung und so weiter, also das hemmt alles. Ja? Und ich glaube, wir müssen einfacher auch einzelne Produkte, wie ich es vorhin gesagt habe, da muss es möglich sein, wenn es ein Bioprodukt ist, das auch so auf der Karte zu kennzeichnen, ohne direkt den ganzen Zertifizierungsprozess durchlaufen zu müssen. Ja, also Dank. Da müssen wir wirklich mehr möglich machen, um da Akzeptanz zu schaffen und nicht direkt mit dem ganz Großen kommen.
Vielen Dank. Ich muss ein bisschen straff sein, weil wir vornherein schon viel Zeit verbraucht haben, sage ich mal. Das Wort hat Verbündnis 90 jetzt Kollegin Dr. Mayer.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielleicht auch noch ein Kommentar zum Thema Umsetzbarkeit. Uns ist natürlich allen bewusst, dass so ein Projekt wirklich auch ein Langzeitprojekt ist und nicht von heute auf morgen geht. Der Bürgerrat hat das ja auch mehrmals betont. Und auch die politischen Akteure sind sich sehr bewusst. Dennoch ist jetzt nicht die richtige Strategie zu sagen, ja, wenn es lange dauert oder schwierig ist, machen wir es gar nicht. Sondern genau dafür brauchen wir jetzt ja auch diese Informationsrunden, um hier auch zu schauen können, wie können wir tatsächlich umsetzen. Vielleicht in kleinen Schritten, aber auch so, dass es letztlich natürlich mit europäischem Recht übereinstimmt. Wir hatten ja schon mehrmals auch das Wort Marktwirtschaft heute gehört. Letztlich der Homo economicus, ich bin ja selber Wirtschaftswissenschaftlerin, der setzt immer vollständige Transparenz voraus, vollständiges Wissen. Und deswegen ist ja diese Diskussion um Label nochmal ganz spannend. Ich würde jetzt nochmal gerne eine Frage an die Frau Hennes stellen. Auch nochmal vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und mir geht es nochmal um die Frage, was für Label haben Sie denn bereits erforscht oder mitbegleitet? Und was sind da vielleicht die guten und schlechten Erfahrungen, die uns auch nochmal mitgeben könnten von politischer Seite?
Frau Hennes, bitte schön, Sie haben das Wort.
Also wir haben verschiedene Bewertungskonzepte am Wuppertal-Institut getestet oder entwickelt, verschiedene Ressourcenrechner, zum Beispiel für die Bewertung des eigenen Lebensstils, die sich an private Haushalte richten. Aber jetzt im Bereich Lebensmittel haben wir zum Beispiel den Nahgastrechner entwickelt, der es ermöglicht, Menüs für die Außerhausverpflegung zu bewerten, auch in verschiedenen Dimensionen, Umwelt, Soziales, Gesundheit. Was ich aber sehr wichtig finde, jetzt hervorzuheben, wir richten uns damit an Akteure der Außerhausverpflegung und nicht direkt an private Haushalte. Wir haben den entwickelt, damit die Menüs verbessert werden können, die Rezepturen verbessert werden können. Und warum erzähle ich das hier? Ich möchte darauf hinweisen, dass es, glaube ich, sehr relevant ist, dass die Produzenten ihre Produkte verbessern können. Also dass weniger Verantwortung auf die Verbrauchenden gelegt wird, dass sie Homo economicus alle Informationen haben und dann die perfekte Einkaufsentscheidung treffen, sondern dass halt, wie gesagt, der Handel, die Produzentinnen mehr in die Verpflichtung genommen werden und dass so halt auch das Label ausgestaltet werden müsste. Herr Demming hat es ja schon erwähnt, dass es dann auch einen Anreiz bietet, die Produkte zu verbessern. Und je nachdem, wie das konzipiert ist, glaube ich, sehe ich da auch wirklich die Möglichkeit, dass das funktionieren kann.
Vielen Dank, Kollegin Dr. Mayer.
Ganz herzlichen Dank. Einen Punkt fand ich auch in der Diskussion noch mal sehr spannend, nämlich gerade der Aspekt der Regionalität. Da würde ich Sie mal gerne fragen, und das ist für mich eigentlich noch mal eine starke Bestätigung, dass wir eigentlich mehr Transparenz brauchen, letztlich auch für die Umweltkriterien, weil Regionalität ist ja tatsächlich nicht die größte Eigenschaft für den Energie-, Klima- und Umweltaspekt generell. Also natürlich, Regionalität hat an sich auch schon einen Wert, nämlich die regionalen Wertschöpfungsketten, aber mich ist es eigentlich immer total verwirrend, wieso Menschen so viel Regionalität Wert legen und so wenig Wert letztlich auf anständige Tierschutzstandards oder eben auch das Biolabel, das ja eine deutlich höhere Aussagekraft hat. Was wären denn für Sie wirklich nochmal Punkte, wo Sie sagen, also wirklich aus den Perspektiven Klima, Energie, Umwelt, das wären Punkte, die nochmal viel stärker zu bewerten wären?
Frau Hennes, bitteschön.
Ja, danke für die Frage. Das ist wirklich sehr wichtig, weil Regionalität ist hier sehr oft gefallen. Und Sie sagen es, zum Beispiel für die Klimabilanz macht das gar nicht so einen großen Unterschied, wo das Produkt produziert wird, weil die Transportprozesse so effizient sind. Es ist nur ein geringer Prozentsatz der ganzen Treibhausgasemissionen eines Produkts. Natürlich ganz viele andere Effekte, soziale etc., aber jetzt nur mal, um auf Umwelt Klima einzugehen. Deswegen halte ich das halt für sehr wichtig, dass verschiedene Umweltaspekte in diesem Label integriert sind, also Klima, Treibhausgasemissionen, aber auch die Biodiversität, die Landnutzung oder auch die Wassernutzung, sodass das wirklich einen Mehrwert bietet.
Kollegin Dr. Mayer nochmal.
Vielen Dank. Die Frage würde ich auch nochmal an die Verbraucherzentrale einfach in gleichem Ausmaß stellen. Sind Sie denn wirklich, wo sehen Sie die Punkte, wo Sie sagen, da brauchen wir insgesamt mehr Aufklärung für Verbraucherinnen und Verbraucher?
Frau Seidel, bitteschön.
Kann ich mal kurz nachfragen in Bezug auf die Regionalität?
Genau. Die Einordnung letztlich von Kriterien, die auch dann eine Aussagekraft haben über die Nachhaltigkeit eines Produktes.
Frau Seidel.
Ja, in Bezug auf die Regionalität kann ich noch ergänzen. Das hatten wir tatsächlich auch in einer Befragung abgefragt. Wir wollten wissen, wieso kaufen die Leute regionale Produkte? Warum ist Regionalität so beliebt? Und da haben wir eben gemerkt, Regionalität ist ein total immaterieller Wert. Da geht es eben einmal um die Klimawirkung, weil eben viele davon ausgehen, regional hat auch kürzere Transportwege. Aber was auch wichtig war, waren, dass die Leute davon ausgehen, oder die meisten unserer Befragten sind davon ausgegangen, dass Regionalität auch bessere Arbeitsbedingungen voraussetzt, mehr Tierschutz voraussetzt.
voraussetzt und auch mehr Lebensmittelsicherheit voraussetzt. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den es eventuell noch mal zu adressieren gilt, weil ich denke, das eine kann nicht das mit dem anderen gleichgesetzt werden. Nicht immer. Von daher würden wir uns hier auch mehr Klarheit bei der Regionalkennzeichnung von Lebensmitteln wünschen. Und das BMIL hatte sich ja schon auf den Weg gemacht, eben entsprechende Regulierung auszuarbeiten. Es gab ja schon runde Tische und wir würden es begrüßen, wenn das tatsächlich fortgesetzt werden würde, damit Verbraucherinnen sich eben auch darauf verlassen können, dass wo Regionalität draufsteht, auch Regionalität drin ist. Und am Ende auch klar ist, was ist denn eigentlich regional? Ist regional nur kleiner als Deutschland oder ist regional jetzt mein Landkreis? Also ich denke, da haben wir noch einiges an Informationsbedarf und Regulierungsbedarf.
Vielen Dank. Das Wort hat die FDP-Kollegin Harzer.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Weil gerade von Transparenz die Rede war, richtet sich meine Frage noch mal an Sie, Frau Professor Sius. Entschuldigung, selbst den Namen nicht. Es ist ja nun bekannt, dass die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft stark schwanken. Für andere Daten wie den Wasserfußabdruck, das Ausmaß der Luftverschmutzung oder die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln gibt es keine gesicherten Daten, die auf die Produktebene entlang der Lieferkette heruntergebrochen werden können. Dort sind Herausforderungen gewaltig. Wie kann man denn bei der Datenerhebung sicherstellen, dass die Daten auch korrekt sind? Wie sollen sie gemessen werden? Es sei denn, jeder landwirtschaftliche Betrieb erhebt seine Daten selbst oder verwendet pauschale Werte dafür. Und wie soll denn ein Anreiz für die Betriebe geschaffen werden, umweltfreundlicher zu produzieren?
Frau Professor Riesius, die Frage ging an Sie, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ja, also auch das ist ja schon gefallen. Also ich glaube zum einen, also wir können bei manchen Daten noch nicht so genau sagen, wie es funktionieren kann, aber bei anderen, und ich nehme jetzt mal einen ganz anderen Produktkreislauf, der jetzt noch nicht so stark im Fokus war, aber Stickstoff oder auch Phosphoreinträge, die von der Landwirtschaft kommen, die einfach wirklich Einträge ja jetzt schon emittieren und produzieren, wo auch jetzt schon gesetzliche Regelungen dagegen sprechen und wo wir auch jetzt schon Rahmenbedingungen haben, wo wir sagen müssen und können oder ja einen Rahmen haben, gesetzlichen Rahmen auch, um Regulierungen neu zu gestalten. Und eigentlich sozusagen sitzen wir alle in einem Boot durch die planetaren Grenzen, die wir haben und durch die Bedingungen, die wir haben. Das heißt, es gibt unterschiedlich, also Sie haben jetzt gesagt, Wasser kann man noch nicht so gut bemessen, außer auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Klima, also das sind alles sozusagen Breiten, die man vielleicht jetzt noch nicht auf den Punkt genau bemessen kann, aber wo wir anfangen müssen und wo wir alle auch, ja, es ist mehrmals gefallen, dass die Datengrundlage aktuell noch nicht gut ist, dass sie aber verbessert werden kann. Und für manche Kreise gibt es eben doch schon Daten, wo man auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Gewässerschutz, mit dem Naturschutz, mit dem Gesundheitsschutz, mit unterschiedlichen Behörden, die auch schon Datenproben nehmen, zusammenarbeiten kann und die eben auch zusammenführen kann. Also da ist auch quasi die Idee, wie kann man unterschiedliche Institutionen, die auch zusammen oder aktuell vielleicht noch ein bisschen unabhängig arbeiten, aber noch besser zusammenführen kann, um diese Datengrundlage neu zu generieren. Also teilweise werden die Daten schon erhoben, aber sie sind vielleicht noch nicht so gut zusammengeführt, um eben eine gute Entscheidung zu treffen. Also auch da quasi die Qualität der Daten nochmal zu erhöhen, zusammenzuführen, beziehungsweise noch weitere zu erheben, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und wir sind da auch an einem Anfang. Also auch da nochmal das, was wir auch als wissenschaftlicher Beirat als Empfehlung gegeben haben. Es ist ein Anfang, irgendwo zu beginnen und dann auch weiterzumachen, also auch die Standards transparent weiterzuentwickeln.
Vielen Dank.
So ein bisschen allgemein. Ja.
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Was machen wir da übrigens, Zeit, Kollege?
Ich hätte noch eine kurze Frage an die Frau Hautkes von der DHUK. Sie hatten ja vor uns beschrieben,
Herzer, bitte,
dass viele Gäste nachfragen nach den Produkten, die verarbeitet werden und so weiter, was ja ein deutliches Zeichen für eine Eigenverantwortung ist, die Menschen übernehmen. Was mir eingangs noch nie ganz klar war, wie hoch wären die Kosten, die für Sie entstehen durch die Label einmalig und dann im fortschreitenden Prozess? Haben Sie da eine Kostenschätzung dazu?
Frau Hautkes, bitteschön.
Entschuldigung, danke sehr für Ihre Frage. Eine exakte Kostenschätzung haben wir nicht, aber ich sag mal, es ist natürlich schon dann ein erheblicher Aufwand, also bei einer Tierhaltungskennzeichnung dann jeweils zu schauen, von dem und dem Produkt, welche Haltungsstufe ist da ausreichend verfügbar. Beim nächsten Mal ist sie nicht verfügbar, dann muss ich eine höhere Haltungsstufe einkaufen, muss ich meinen Preis auf der Speisekarte neu kalkulieren und so weiter. Die Dinge sind ja auch irgendwie aufzubewahren, die Etiketten. Also wenn der Gastronom im Großhandel kauft, um das im Zweifel dann dem Lebensmittelkontrolleur nachzuweisen, wie das alles funktionieren kann, weil die Verpackung kann man nicht beliebig aufbewahren. Also es sind ganz viele praktische Probleme und ich gehe von einem erheblichen Aufwand aus, der über die Allergenkennzeichnung und den da entstehenden Aufwand noch mal deutlich hinausgeht. Ja, und vor allen Dingen wird da auch die Nachfrage nicht da sein. Und Sie sagten vorhin, ich hätte gesagt, viele Gäste. Ja, in bestimmten Betrieben fragen immer mehr Gäste nach Regionalität, also nach Herkunft vom Fleisch und vielleicht auch im Einzelfall nach der Haltungsform. Aber das ist kein Massenphänomen. In der Masse der Gastronomie werden diese Fragen nicht gestellt.
Vielen Dank. Ich bin immer angehalten, ein bisschen die Uhr im Blick zu behalten. Wir fahren fort mit der AfD. Das Wort hat Kollege Jannik.
Ja, meine erste Frage geht auch an Frau Hartges. Sie wäre eigentlich gewesen, wie Sie zu verpflichteten staatlichen Lebensmittelsiegel stehen. Das haben Sie ja bereits im Eingangsstatement uns gegenüber deutlich gemacht. Aus dem Grund würde mich noch mal interessieren, gerade weil ich auch die Branche aus der Sächsischen Schweiz kenne, wo ich herkomme, und dort die Gastronomen natürlich schon mehr oder weniger einen Überlebenskampf hier führen. Welche besonderen kritischen Punkte Sie von Ihren Gastronomen hier mit in diese Runde gebracht oder noch mal bringen wollen, die Sie noch mal sagen möchten, insbesondere vielleicht auch auf den Blickpunkt, dass ich als Gast zukünftig in eine Speisekarte sehen möchte und nicht in ein Lexikon.
Frau Hartges, bitte schön.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Also die Mehrwertsteuererhöhung zum 1. Januar ist für viele Betriebe eine kaum lösbare Herausforderung. Die Preise mussten angehoben werden, die 12 Prozentpunkte weitergegeben werden. Zeitgleich sind die Kosten enorm gestiegen. Auf Personalkosten habe ich vorhin hingewiesen, Ausweis des Statistischen Bundesamtes eben über 30% in 2 Jahren. Nahrungsmittelpreise waren 27%, Energiekosten ebenso. Und ich sag mal, Wareneinsatz und Personalkosten, ja, wenn die über 60% liegen, dann wird es schon eng in dem Betrieb. Ja. Wenn ein Pachtbetrieb ist, kann der kaum noch Gewinn erwirtschaften. So, und von daher bitte ich wirklich, ja, die Abgeordneten auch mal zu schauen, was sie da gemacht haben. Es sind keine Spielräume mehr da und deswegen auch gerade die Generation der Ü-60-Jährigen ist nach 3 Jahren Corona, Inflation, jetzt die Steuererhöhung und die Bürokratie nicht mehr unbedingt motiviert, also den Betrieb fortzuführen, geschweige denn in der Lage, den Kindern Lust auf die Nachfolge zu machen. Und das wird grundlegende Änderungen in unserem Stadtbild, aber vor allen Dingen im ländlichen Raum nach sich ziehen. Und hier muss eine Wende eingeleitet werden und eine andere Wertschätzung gegenüber den Gastgebern in Deutschland erfolgen. Und das kann man hier bei diesem Thema wirklich zeigen, indem man sagt, es reicht aus, wenn die Auskunft kriege ich ja als Gast. Und wenn ich sie nicht verlässlich geben kann, dann sage ich, tut mir leid, aber beim nächsten Mal, ne, liebe Gäste, halte ich die Auskunft für euch vor. Weshalb handelt man nicht mehr nach dem Motto, redenden Menschen kann weitergeholfen werden. Und der Gastgeber will ja und der Küchenchef, die wollen ja die Gäste glücklich machen und ihnen Auskunft geben. Und nicht alles, was dokumentiert ist, ist vielleicht aktuell. Also wenn ich von Allergien extrem betroffen bin, dann würde ich immer einen Küchenchef aktuell fragen, ob definitiv keine Haselnüsse in dem Dessert sind und mich nicht auf eine Speisekarte, alte Speisekarte verlassen. Also weshalb können wir hier nicht zu einfacheren Prozessen kommen, es zumindest mal probieren für 2 Jahre im Sinne eines Experimentierraums, dass wir sagen, wir machen jetzt 2 Jahre einen Praxischeck und dann schauen wir mal, ob in Deutschland was passiert, wenn die Allergenkennzeichnung zum Beispiel nicht mehr verpflichtend ist und dann kann vielleicht in ganz Europa darauf verzichtet werden. Die Frage hatte ich auch an Wirtschaftsminister Habeck adressiert, der mich allerdings etwas ungläubig anschaut. Aber nur so kommen wir runter von diesem bürokratischen Irrsinn, der eine Vielzahl von Betrieben wirklich die Lust am Unternehmersein verdirbt. Und wir brauchen mehr verantwortungsvolle Unternehmer, die auch Lust haben, an der Selbstständigkeit und nur dann sind sie in der Regel auch gute Gastgeber. Also da muss ein Umdenken auf jeden Fall stattfinden. Denn es ist die Mehrwertsteuer vor allen Dingen, die drückt. Und da würde ich mir eine andere Wertschätzung von allen Parteien im Deutschen Bundestag für meine Branche wünschen.
Vielen Dank, Kollege Janik.
Ja, nochmal in kürzester Form eine Frage an Herrn Mieles. Wie stehen Sie als Geschäftsführer des BVLH und im Namen Ihrer Unternehmen zu einem staatlich verpflichteten Nachhaltigkeitssiegel? Und welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte eine solche Kennzeichnungspflicht für die Lebensmittelhändler, speziell für Familienunternehmen und Klein- und Mittelständler?
Herr Mieles, bitteschön. Gut, ich denke mal, es ist ja gesagt worden, wir müssen mal so einen ersten Schritt unternehmen und die Dinge mal in Gang bringen. Es gab ja auch einen europäischen Vorschlag, der vorgelegt werden sollte. So, und wir haben uns dazu einfach mal ein paar Gedanken gemacht in der Branche, wie man das ausgestalten kann. Ich denke mal, Klimafragen als Beispiel für uns ist die Umweltwirkung der Schwerpunkt. Das wird uns ja nicht weglaufen. Das wird ein Thema bleiben. Und deshalb müssen wir da irgendwann Antworten bieten. Und im Moment können wir eigentlich wenig Antworten geben dem Konsumenten. Und wir müssen einfach mal dahin arbeiten, dass wir dort sprechfähiger werden, auch über die Produkte und die Kennzeichnung.
So, vielen Dank. Und nun hat das Wort die Linke, Kollegin Ladendorf.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nachdem ihr jetzt viel über Themen außerhalb der Forderung des Bürgerrats gehört habt, würde ich jetzt gerne wieder zurückkommen und Frau Seidel auch noch mal fragen, wieso reichen die bisherigen Gesetze und Vorgaben nicht aus, um gegen irreführende Werbeaussagen vorzugehen, sodass der Bürgerrat zu dieser Forderung kam? Und wenn die Zeit ist, noch an die Vertreterin des Bürgerrates. Wir haben vorhin von der sozialen Komponente für das Label gehört. Sie haben das nicht mit aufgenommen, also sprich Arbeitsbedingungen, faire Preise. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum.
Frau Seidel, bitte schön.
Vielen Dank. Also schon jetzt ist es uns ja möglich und auch anderen Unternehmen, Produkte mit irreführenden Werbeaussagen vom Markt nehmen zu lassen. Das ist aber immer eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, wir brauchen Unternehmen, wir brauchen Verbände, die eben gegen spezifische Produkte vorgehen und sagen, das ist irreführend. Und dann ist es die Einzelfallentscheidung des Richters, der Richterin, eben entsprechende Produkte als irreführend einzustufen und sie vom Markt nehmen zu lassen. Und das ist tatsächlich sehr kostenintensiv. Das kann eine ganze Weile dauern. Und es kann eben auch zu widersprüchlichen Aussagen oder Ergebnissen führen, wie wir in den ganzen Urteilen zum Thema Klimaneutralität gesehen haben. Deswegen sollten diese Produkte, die irreführend sind, gar nicht erst auf den Markt kommen, damit sich eben Verbraucherinnen darauf verlassen können, dass eben auch drin ist, was draufsteht. Abschließend möchte ich aber auch noch mal ganz wichtig betonen, wie wichtig das Instrument des Bürgerrates ist. Gerade im Ernährungs- und Lebensmittelbereich führen wir zum Teil sehr emotionale, sehr polarisierende Debatten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, Bürgerinnen, die selber betroffen sind, sprechen zu lassen, sich auszutauschen und eben zu guten Lösungen zu kommen. Und es ist super aus unserer Sicht, dass der Bürgerrat hier so viele unterschiedliche Empfehlungen abgegeben hat, auch zum Thema Lebensmittelüberwachung. Und deswegen der dringende Appell von uns, nehmen Sie diese Empfehlung ernst und setzen Sie sie um und hören Sie hier auf die Einschätzung der BürgerInnen, die tatsächlich auch am Ende die Lebensmittel kaufen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Möchten Sie vom Bürgerrat noch irgendwas ergänzen dazu? Frau Bimmelburg, bitte schön.
Also wir hatten in der Tat den sozialen Aspekt schon in unseren Diskussionen mit aufgenommen. Und im Laufe der Zeit mussten wir uns auch irgendwann entscheiden, wie soll es aussehen. Dann hätten wir ja vier Bereiche, dann wird es ja noch verwirrender. Und da haben wir uns einfach final darauf geeinigt, dass wir eben nur ein Label für Gesundheit, eben gerade der Unbedenklichkeit der Lebensmittel, Klima, in diesem im ersten Step erstmal Treibhausgasemissionen, und Tierwohl, welches sich dann an dem Tierwohl-Label, was ja eine eigene Empfehlung darstellt, orientieren soll, da haben wir uns darauf geeinigt. Wenn natürlich die Experten sagen, man könnte es noch weiter ausweiten, der Kreativität, bleibt es dann überlassen. Es ist, also unsere Empfehlung sah halt erstmal so aus.
Vielen Dank, Frau Bimmelburg. Wir sind nun am Ende unseres heutigen Fachgesprächs angelangt. Ich darf mich bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme bedanken, für Ihre Auskunftsfreudigkeit.
Man merkt es schon so ein bisschen als Sitzungsleitung, ob die Zeit reicht oder ob sie nicht reicht. Und heute war eine ausgesprochene Auskunftsfreudigkeit festzustellen. Das ist im Grunde genommen ja auch sehr positiv. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. Auch an den Bürgerrat ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich kann Ihnen heute auch sagen, selbst wenn jetzt nicht das alles umgesetzt wird, was an Empfehlungen an das Parlament übergeben worden ist, können Sie sich sicher sein, nicht alles, was Sie erarbeitet haben, wird im luftleeren Raum verhallen. Ich kann Ihnen noch keinen Zeitplan nennen, wann im Ausschuss abschließend über Ihre Empfehlungen beraten wird, aber ich dränge ein bisschen auch im Ausschuss, auch bei den Obleuten, dass das nicht allzu weit hinausgeschoben wird, denn ich weiß auch, Sie warten schon auch sehr sehnsüchtig auf eine Antwort, wie eigentlich einfach damit verfahren werden soll. Es wird dann nach Ende der Beratungen im Ausschuss eine Beschlussempfehlung an das Plenum erarbeitet werden und dann das wieder zurückverwiesen oder zurücküberwiesen worden ans Plenum. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, auch für Ihre Teilnahme, auch die digitale Teilnahme sei erwähnt. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag, eine gute Woche und schließe das Fachgespräch. Dankeschön.